Gernot Kollmann vom Weingut Immich-Batterieberg an der Mosel hier. Aber ich bin heute gar nicht das Thema, sondern es geht tatsächlich um die Difan-Ju. Und es macht mir ganz, ganz viel Freude, eigentlich was über die Difan zu sagen, weil sie wirklich ein ganz, ganz besonderer Mensch innerhalb dieser Szene ist. Und das erfüllt einen direkt mit Warmherzigkeit, wenn man an sie denkt, weil genau das ist, was sie eigentlich jedem Gast und auch jedem Partner, mit dem sie zusammenarbeitet, ja, widerspiegelt. Und ich glaube, das ist wirklich ihre absolute ja, Kernkompetenz, Plätze zu entwickeln, wo sich Menschen ganz wohlfühlen und willkommen fühlen. Und sie ist ja trotz all ihrer Erfahrung und Kompetenz mit viel Zeit in Österreich, in London, in Berlin einfach jemand, wo das Gastsein, dass sich Wohlfühlen von Menschen wirklich absolut im Vordergrund steht. Es gibt kein Show-off und es gibt keine Belehrungen. Es gibt viel Informationen, wenn man das möchte. Aber es gibt dem Gast wird halt überhaupt nichts übergestülpt. Und trotzdem schafft sie es dann in den Plätzen, wo sie ist, ja, interessanten Wein, eine Bühne zu öffnen, Sachen, die nicht jeder kennt. Und ja, und hat einfach dann wirklich mit ihrer überzeugenden und einnehmenden Art wirklich die Möglichkeiten, solche Sachen auch unterzubringen. Aber wie gesagt, alles ist eingebettet in dieses, ja, in dieses enorme Menschsein und diese enorme Freundlichkeit. Und das ist wirklich das aller Besonderste an der Difan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Wir reisen nach Nürnberg, wir reisen zu Difan zu, die im Juni 2024 ihren Traum von ihrer eigenen Weinbar verwirklicht hat. Davor hat sie Erfahrungen gesammelt, unter anderem im Zweisinn, Meyers Bistro Fine Dining in Nürnberg, im Restaurant Cordo, wo sie als Restaurantleitung und Sommelier tätig war. Als gebürtige Österreicherin brauchte sie natürlich eine Anstellung in Österreich und war somit von 2016 bis 2019 im legendären Fünf-Hauben-Restaurant Obauers als Chefsommeliere tätig, nachdem sie über ein Jahr für Gordon Ramsay in London gearbeitet hatte. Und welche ihre prägendste Station war, was sie dazu bewegt hat, überhaupt einen eigenen Weinhandel, eine eigene Weinbar aufzumachen, das erzählt sie uns gleich. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe und zu der gehörten, ihr könnt es wahrscheinlich schon mitbeten, die Handelshäuser, ihr könnt es hoffentlich schon mitbeten, die Handelshäuser Segnitz, Consiovini, Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn sie unterstützen uns und sorgen dafür, dass dieses Format bestehen kann. Also, dank ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Difan zu! Wir haben ja in vielen Bereichen den gleichen Lebensweg bzw. Berufsweg. Sprich, wir waren beide in Sternerestaurants und dann haben wir irgendwann die Idee gehabt, eine Weinbar aufzumachen.
Ja, das stimmt eigentlich, ja.
Witzig, oder? Witzig. Warum war das bei dir? Bei mir war das damals so, dass ich einen absolut genialen Koch hatte mit Dieter Müller, ein tolles Restaurant. Und ich wusste, jedes Restaurant würde danach verlieren und ich wollte mich dann irgendwie komplett neu definieren und wollte einen Ort schaffen, an dem man einfach Wein genießen kann, ohne gleich ein 10-Gänge-Menü essen zu müssen. Warum hast du eine Weinbar aufgemacht und bist nicht in das nächste Restaurant gewechselt?
Ich glaube sogar, dass es tatsächlich ähnlich war bei mir. Ich habe mit sehr vielen verschiedenen Köchen gearbeitet, in diversen Sternerestaurants, in verschiedenen Städten und Dörfern und so weiter. und tatsächlich wollte ich mich eigentlich nie selbstständig machen.
Ja, same. War für mich der größte Horror. Ja, genau. Ich dachte in der Tat, da gebe ich meine Ideale auf, wenn ich mich selbstständig mache.
Ja, genau. Und dass man sich dann praktisch gar nicht mehr um das Wesentliche kümmert, also in dem Fall Wein.
sondern nur noch Steuererklärung.
Ja, genau, macht. Richtig. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt.
Zum Glück ist alles anders, ne?
fast komplett anders, ja, genau. Ja, aber nach einer gewissen Zeit wollte ich auch mal raus aus dem Restaurant. Wie soll ich sagen? Ich wollte vielleicht auch nicht mehr unbedingt immer mit Köchen arbeiten. Ich liebe alle Köche, mit denen ich gearbeitet habe, alles gut, aber es ist einfach was anderes, wenn du eine Weinkarte nach anderen Kriterien aufbauen kannst als nach der Küche.
Ja.
Und so als Weinbar kann ich ja schon ein bisschen justieren, so okay, ich möchte den Fokus darauf setzen, auf Natur oder einen gewissen Stil oder wie auch immer, oder auch was die Gäste zum Beispiel gern trinken oder was sie gern trinken und was ich dazu beitragen kann, dass sie trotzdem was Neues entdecken. Und da hat man, glaube ich, als Weinbar mehr Möglichkeiten als in einem Restaurant.
Warum in Deutschland und nicht in Österreich? Du bist ja ursprünglich aus Österreich. Und warst ja zuletzt in Österreich tätig, also bei Obauer?
Ja, also zuletzt war ich tatsächlich in Berlin, im Cordo.
Stimmt, Entschuldigung. Ja, natürlich. Oh weia.
Ach, alles gut. Es sind sehr viele Schritte in meinem Leben passiert, was Umziehen angeht.
Aber warst du nicht zuletzt in Nürnberg?
Ja, das stimmt auch. Also zwischen Berlin und jetzt der Weinbar in Nürnberg, war ich davor auch in Nürnberg, im Zweisinn, genau, in diesem Einsterner. Genau. aber ich wollte eigentlich nie nach Deutschland gehen oder nie in Deutschland ankommen. Also das war eher...
Hat ja auch funktioniert, ja, also nicht selbstständig und nicht Deutschland, also es läuft ja alles nach Plan, ja, bei dir. Ja,
total. Ich wollte, nach den Obauers wollte ich weiter weg, also ich wollte eigentlich nach Australien. Mhm. Da hatte ich eigentlich auch schon einen Job und habe meine Work-and-Travel-Visa beantragt. Und als Plan B hatte ich dann praktisch Berlin, dass ich ungefähr auch weiß, was ich dann tue, falls es nicht klappt und so. Und während der Zeit, wo ich auf mein Work-and-Travel-Visa gewartet habe, habe ich mich eben in Berlin beworben. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass es Australien wird, weil es ist ein Work-and-Travel-Visa und ich habe schon einen Job und so weiter und so fort. Aber tatsächlich nach dem 80. Tag, also den Mindestwartezeit auf dieses Visa, wurde mir eine Absage erteilt. Quasi, dass ich keine Abitur habe.
Ah.
Ja, genau.
Okay. Dass du kein Abitur hast, war der Grund, dass das du kein Grund, Visa bekommen hast?
Ja. Boah. Ja, das... Wow. Hat mich auch ein bisschen schockiert.
Ja.
Also ich verstehe es jetzt.
Das ist ja Work and Travel, ist ja nicht, dass du übersiedeln
möchtest.
Ja,
genau, richtig.
Das ist ja strange.
Ja, das habe ich eigentlich auch nicht so verstanden.
Das ist,
also bis jetzt noch immer nicht verstanden.
Sie werden ihre Gründe haben.
Ja, würde ich auch sagen. Naja, jedenfalls.
Aber so ist es natürlich idealer gekommen, also für uns hier in Deutschland.
Vielleicht, ja.
Großes Dankeschön an Australien.
Ja, letzten Endes war das wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ich habe ja doch eine große Spinnenphobie und das war vielleicht nicht ganz die richtige Wahl des Landes. Naja, und so bin ich auf meinen Plan B gekommen, Berlin. Da war ich dann eine Zeit lang und bin und bleib jetzt scheinbar in Deutschland.
Was ist der größte Unterschied für dich, wenn du dich als Sommelier in einer Weinbar, in einem Restaurant betrachtest? Gibt es da Unterschiede? Also empfiehlst du anders, verargumentierst du anders, wählst du anders aus? Das hast du ja schon gesagt, dass du die Weinkarte anders zusammenstellst, aber du selber, bist du anders?
Ich würde sagen, ja. Ich habe das Gefühl, im Sternrestaurant oder im Restaurant im Generellen ist man schon, man hat eine gewisse Distanz zum Gast, weil man da ja doch nicht so nah dran ist. Vor allem im Sternebereich, da gibt man die Empfehlung ab oder die Beratung und macht die Weinbegleitung. Aber sprichst ja hauptsächlich über den Wein und das, was du jetzt empfiehlst zu dem Essen oder wie auch immer. Und in der Weinbar ist man doch schon sehr nah an den Gästen. Das ist, die Kommunikationsebene ist schon woanders, also ist schon tiefer und man lernt sie auch besser kennen. Ich habe in meiner Weinbar, ich glaube, zu 90% nur Stammgäste und ich weiß ja eigentlich fast ohne die Weinkarte zu bringen, was ich ihm einschenken kann von den Sachen, die ich habe. Auch wenn ich was neu habe, dass ich da direkt sagen kann, okay, ich habe da was Neues, probiert das mal und ich weiß ganz genau, dem schmeckt das. Und weil ich ja auch nicht darauf achten muss, zu was der Wein gehen soll. Also zu welchem Essen. Das ist schon eine andere Art von Beratung, denke ich.
Zuallererst hätte ich voll dementiert und hätte gedacht, es wäre das Gleiche gewesen bei mir, also mein Acting, meine Präsenz im Restaurant, in der Weinbar. Aber so wie du es verargumentiert hast, hast du recht. Also in der Weinbar sind ganz oft Gäste zu mir gekommen und haben zum Beispiel gefragt, sollen wir uns nicht duzen, kann ich nicht du sagen, oder wäre im Restaurant niemals der Fall.
Ja, genau.
Also es gibt eine andere Nähe, die man hat, die man aufbaut. Und natürlich auch der Konsum, also dass Gäste wesentlich mehr trinken,
ja,
als im Restaurant,
auf jeden
manchmal
Fall
ein bisschen undisziplinierter sind in ihrem
Fall
Konsum, nicht in ihrer Art. Also wir hatten auch witzigerweise niemals Ausfälle, also niemals, dass jemand, also wirklich ganz krasses, aber ja, im Restaurant auch nicht, wegen des Konsums erwähne ich das nur, aber ja, stimmt, also
ja.
Gäste lassen sich mehr gehen in der Weinbar und dementsprechend kann man natürlich auch anders mit den Gästen umgehen, im positivsten aller Sinne, und kann auch selber ein bisschen lockerer sein und werden und sich mehr auf die Gäste einlassen als im Restaurant, wo man, und da stimme ich dir komplett zu, guter Gedanke, wo man disziplinierter selber und distanzierter ist.
Ja, genau.
Was macht mehr Spaß? Also kannst du es irgendwie so, wenn man schwarz-weiß sehen müsste, als Sommeliere in einer Weinbar oder im Restaurant?
Ich bin schon gerade sehr zufrieden mit der Weinbar, weil es für mich ja auch sehr, sehr neu ist. Ne? Also ich habe, wie du weißt, ich war ja immer nur in Restaurants und dann habe ich mir gedacht, ich mache eine Weinbar auf. Und das war schon eine gute Entscheidung, weil ich mitbekommen habe, dass ich das Lockere ja auch gern mag, weil ich die Menschen da einfach besser verstehe, was sie möchten, was sie suchen, weil die Menschen da auch einfach lockerer sind mir gegenüber. Und das ist im Sterne-Restaurant doch schon noch, auch wenn es mittlerweile auch im Sternebereich lockerer ist, ist es doch nicht so locker wie jetzt in einer Weinbar.
Gab es Enttäuschungen, wo du gesagt hast, das habe ich mir mit meiner Weinbar anders vorgestellt?
Nee, also bislang habe ich wirklich nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt... Das finde ich jetzt nicht gut oder so. Also das Einzige, was manchmal spürbar ist, ist vielleicht das Körperliche, weil in einer Weinbar ist man doch ein bisschen länger da als in einem Restaurant. Ich meine, wir haben zwar die Öffnungszeiten von 15 bis 22 Uhr, einfach weil wir gesagt haben, wenn um 22 Uhr nichts mehr los ist, dann können wir heimgehen. Der Gedanke ist gut, aber ich glaube, bis jetzt sind wir 5-mal um 22 Uhr heimgekommen. Und das ist ja am Wochenende, vor allem steht man ja doch bis 2 Uhr, 3 Uhr da. Was ja auch schön ist, wenn die Leute da sind. Das macht ja auch Spaß, aber es ist schon anders als im Restaurant. Da gehst du ja auch, sagen wir mal, um Mitternacht nach Hause.
War bei mir genauso. Also wir haben auch 15 Uhr aufgemacht und hatten dann bis eigentlich am Anfang 23 Uhr. Mhm. Und hatten am Anfang auch dieses Open End, dass Gäste so lange sitzen konnten, wie sie konsumieren, mehr oder weniger. Haben dann aber auch gemerkt, das wird auch unter der Woche dann irgendwie 2, 3 Uhr.
Ja.
Das wird dann halt irgendwie zu lange und ich persönlich fand es dann immer auch nicht so ideal, wenn man dann zwischendurch gegangen ist, deswegen war ich bis zum Schluss da, aber habe gemerkt, körperlich ist das nicht machbar. Dann später haben wir es auf 22 Uhr reduziert und waren dann auch irgendwann relativ konsequent mit 22 Uhr und haben dann zugemacht, aber es waren alles so Learnings, die man dann irgendwo hatte, wo man sagte, wann macht es noch Sinn, wann macht es auch wirtschaftlich Sinn, wann bringt es den Gästen mehr. Aber das waren Entscheidungen, die man treffen konnte. Enttäuschung hatte ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Also man hat immer so eine gewisse Grundsorge am Anfang,
ja,
wo man sagt, auch wird das so, kann man sich so vorstellen. Aber es hat sich alles komplett so erfüllt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das fand ich großartig. Was waren deine größten Schwierigkeiten? Kannst du das jetzt schon sagen? 2 Jahre hast du jetzt ungefähr auf, 24 habt ihr aufgemacht, soweit ich das ersehen konnte. Und gab es schon irgendwas, wo du sagtest, boah, das hätte mir fast am Anfang entweder das Genick gebrochen oder da hatte ich so richtig dran zu knabbern, außer jetzt vielleicht die Öffnungszeit nur als Körperliche?
Also seit wir wirklich offen haben, gibt es eigentlich nicht so viel Kopfzerbrechen. Also das Einzige, was wirklich schwer war, war überhaupt die Eröffnung. Bis man dahin kommt, weißt du, also mit den Behörden und mit den Genehmigungen und was man braucht und mit dem Umbau und das war schon, also wir mussten ja uns auch unsere Eröffnungsfeier absagen, weil
was?
Ja, wir hatten alles da, der Laden stand, alle Mitarbeiter waren da und wir hätten nur noch die Konzession gebraucht und ich dachte ja, es war vielleicht auch ein naiver Gedanke von mir, dass es in den nächsten 3 Wochen wird, schon klappen wird. Das hat dann natürlich nicht geklappt und ich habe mir auch dann gedacht, okay, der Termin sitzt und der Termin steht, besser gesagt. Ich habe die Leute schon eingeladen, wir werden das jetzt einfach als geschlossene Veranstaltung deklarieren, dass man sagt, okay, die Leute kommen, können kommen, aber nur auf Einladung. Und dann ist es ja eigentlich genehmigt. Aber ja, einen Tag vor der Eröffnung hat mich die Stadt praktisch am Handy angerufen und mir deutlich gemacht, dass ich das nicht tun darf.
Warum? Also gab es da eine Begründung? Weil eigentlich wäre es ja eine private Veranstaltung gewesen. Und genau, du hättest Freunde eingeladen, ja, und die hätten einfach nur Wein getrunken.
Genau, das habe ich auch gefragt. Und die Begründung war, dass ich das vorher schon, also dass ich vorher schon Werbung dafür gemacht hätte. Und wenn ich das jetzt so kurzfristig als private Veranstaltung deklariere, wäre das nicht glaubwürdig.
Hä? Ja. Eine Hochzeit avisiere ich ja auch.
Ja, ich habe mir gedacht, es war ja tatsächlich auch mein Geburtstag. Es war wirklich mein Geburtstag. Ich habe gedacht, das werden wir schon hinkriegen. Aber dann habe ich doch ein bisschen Bammel bekommen und dann habe ich tatsächlich abgesagt und stand dann praktisch an dem Tag in meinem Laden und habe auf die Leute gewartet, um ihnen zu sagen, dass das nicht stattfindet.
Oh nein.
Ja, das war gar nicht so schön.
Wie traurig ist das denn? Schade manchmal, so die in dem Sinne Kleingeistigkeit oder beziehungsweise die Beschränktheit, die dann eben manche Behörden, aber das brauche ich ja gar nicht mal erzählen. Das ist ja leider. Aber der Gedanke an deinen Geburtstag, deine Weinbar zu gebären sozusagen, ist ja genial.
Ja, das habe ich mir also echt schön vorgestellt. Der Plan war gut. Ja, aber man lernt ja auch dazu, ne? Ich habe mein Geburtstagsgeschenk war praktisch eine Lektion, wie man Sachen nicht angehen sollte. Dass man einfach alles auch bis zum Schluss abwarten sollte, dass auch alles klappt, bevor man sowas macht. Naja.
Verrückt. Wow. Gab es irgendeinen Fehler, wo du sagst, ey, wenn ihr mal eine Weinbar aufmacht, bitte, das, außer dass ihr ohne Konzession die Eröffnung plant, wo du sagst, es war irgendwas, was bitte zu vermeiden sei?
Ich glaube, da fällt mir auf die Schnelle gerade gar nicht so viel ein.
Ich habe das Wechselgeld vergessen. Am nächsten Tag. Also das bitte vermeiden. Und dann bist du ja da natürlich gebunden. Ich war auch alleine am ersten Tag, weil ich nicht wusste, was jetzt ist. Und deswegen wollte ich keinen riesen Personalstamm haben. Mhm. Das ist dann gewachsen. Dann irgendwann später waren wir auch zu fünf teilweise in dem Laden. Der war ja relativ klein, so mit 20, 25 Plätzen. Und ja, am Anfang war ich alleine, dann konnte ich nicht weg, hatte kein Wechselgeld. Und wenn du neu aufmachst, dann hast du deine ersten Kunden und dann fängst du da an, bitte haben sie es passend. Das war natürlich super, super peinlich, ja, aber es sind so, glaube ich, Klassiker. Also da wahrscheinlich eine Checkliste, wo man genau solche Sachen mit aufnimmt und sagt, vielleicht Wechselgeld mit draufschreiben, das wäre gar nicht so schlecht. Und Gutscheine hatte ich keine.
Ja.
Und da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass jemand am ersten Tag reinkommt und sagt, ich hätte gerne einen Gutschein für etwas, was hier gerade aufmacht.
Ja, das spricht ja für dich.
Das hat mich auch total... Naja, nicht, dass ich es vergessen habe. Also da, und dann hatte ich ihn dann so mit der Hand gemalt und ganz schön. Das war eigentlich einer der schönsten, die ich je hatte. Aber es war auch ganz, ganz niedlich. Also dass man sich da ein bisschen wahrscheinlich mit diesen organisatorischen Dingen ein wenig besser vorbereitet. Und würde ich mir auf die andere, wir sind da wahrscheinlich organisierter. Aber sonst habe ich auch keinen gravierenden Fehler gemacht, den ich irgendwie hätte bereuen müssen. Das, was du hattest, hatte ich auch. Also ich hätte im Vorfeld wahrscheinlich so Sachen wie Gesundheitsamt vorher selber anrufen sollen und die Stadt einfach abklären, weil da gab es bei mir auch damals vor, es sind jetzt fast 20 Jahre her, einige Komplikationen. Und da muss man auf Nummer sicher gehen, wenn man überhaupt nicht eruieren kann, wie lange das im Vorfeld dauert, bis man die ganzen Genehmigungen und so weiter hat. Das ist teilweise katastrophal. Also trotz zunehmender Digitalisierung ist das gar nicht so einfach. Sonst Empfehlungen, wo du sagst, Leute, wenn er eine Weinbar aufmacht, das würde ich euch empfehlen. Oder wenn jemand darüber nachdenkt, dass du sagst, hey, das ist ein cooles Konzept oder sonstiges, das hätte ich in einer anderen Stadt vielleicht gerne gemacht oder sowas fehlt noch oder...
Also um das nochmal aufzugreifen, was du gesagt hast, fällt mir schon auch dasselbe auch wieder ein. Ich meine, ich glaube, wir tendieren schon dazu, immer am Anfang zu glauben, es wird nichts los sein. Und dann ist immer die Welt los. Und bei mir war ja auch, wir haben eine Eröffnungsfeier nachgeholt und ein Jahr später dann die Einjahresfeier und diverse anderen Feiern. Und jedes Mal glaube ich immer, ja, es wird schon nicht so viel sein. Und da hast du nicht genug Gläser da hast du nicht genug Kleingeld da, wie du sagst, und nicht genug Leute da und nicht genug Wein eingekühlt und ja, also ich glaube, es ist schon sinnvoll, sich für das Maximum zu rüsten. Also das gebe ich mir auch selber auf den Weg. Unsere Zweijahresfeier steht ja auch demnächst wieder an.
Kannst du den
Und
Podcast mal vorher anhören, wie du es dir selber mit auf den Weg gekriegt
tue ich vielleicht, ja. Gute Idee. Ansonsten als Ratschlag oder als Konzept, Weinbars sind aktuell schon sehr gefragt. Also bei uns, ich mit einer anderen Weinbar, wir sind praktisch die einzigen zwei in Nürnberg. Und bei jetzt so großen Städten wie München oder Berlin oder so, da kann man, glaube ich, überall noch Weinbars aufmachen. Wichtig ist, glaube ich, dass man mit den Preisen nicht zu hoch geht.
Das ist oftmals in der Tat das, was viele abschreckt, wenn man zu hohe Einstandspreise hat. Das war mir auch immer recht wichtig, dass ich ganz, ganz einfache Weine mehr oder weniger habe, also preislich unkomplizierte Weine, Gutsweine oder irgendeinen einfachen Rosé aus Spanien oder sonstiges, dass jemand, der die Weinbar einfach kennenlernen möchte, keinen Wein für 48 € pro Glas dann irgendwie genießen möchte, sondern der ja eine niedrige Eintrittsschwelle haben möchte, da auch was findet. Und das sind manchmal auch so für mich diese Wohlfühlelemente, also dass man Wasser, Kaffee vernünftig kalkuliert, dass man einfache Weine mit dabei hat, wo Leute das Gefühl bekommen, ob man teuer oder günstig ist.
Genau, dass man vielleicht auch in jedem Segment was hat. Ich meine, bei uns geht das Glas los bei 6,50. Wobei mir, also es wurde mir auch gesagt, dass in Nürnberg das schon recht hoch ist, wo der Shoppen sonst irgendwie 4 € kostet. Aber gut, das würde wirklich nicht gehen mit dem Qualitätsanspruch, was ich habe. Aber ich glaube, so in dem Bereich 6,50 bis, sagen wir mal 15 € oder 18 €, das ist ja alles dann im Rahmen.
Wäre das die Grenze nach oben für dich, oder?
Ja, also ich glaube, das teuerste Glas ist bei mir bei 15,50 €. Aber
Okay.
ich sage jetzt nicht, dass da jetzt auf jeden Fall Schluss sein muss. Wir sind ja auch erst seit 2 Jahren da. Also ich glaube, vielleicht überlege ich mir auch so eine Raritätenliste offen auszuschenken. Also es ist schon schön, wenn man so eine kleine Weinbar ist. Man hat einfach alle Möglichkeiten. Man kann tun, was man will, man kann ausprobieren, was man will. Was nicht klappt, dann lässt man gut sein. Was klappt, baut man weiter aus. Das macht schon Spaß.
Das stimmt. Das hatte ich auch so. Also, dass wir bei uns den glasweisen Ausschank extremst forciert haben, beziehungsweise der angenommen wurde. Wir hatten teilweise eben für diese 20 Plätze bis zu 90 Weine offen.
Okay, das ist ja viel.
Und das in der Breite, weil wir halt ganz viele Tastings auch angeboten haben. Also, dass du halt 9 verschiedene Sauvignon Blancs probieren konntest, dass du
Okay.
halt wir hatten auch eine Weinkäseverkostung. Also, Schwerpunkt war bei uns Käse.
Ah
Und
ja,
das ist immer noch
schön.
Käse. Also die gibt es ja im Prinzip die Weinbar noch, die macht ja jetzt Patrick weiter.
Ja.
Und da hatten wir so ein Tasting, 50 Weine, 50 Käse.
Ach toll.
Und da konntest du halt mehr oder weniger 50 verschiedene Käse nach und nach. Das hat dann so 3, 4 Stunden gedauert.
Ja.
Hast die entweder nach und nach oder parallel serviert bekommen. Dazu halt immer nicht über 0,1, aber halt so 5 cl und dann halt so die Weine parallel. Und dadurch haben sich automatisch eben eine gewisse Menge an offenen Weinen ergeben. Wir hatten auch ganz viele so Jahrgangstastings und sonstiges oder auch so Tastings, wo wir Wein in verschiedenen Temperaturphasen präsentiert haben. Also bei 5 Grad, bei 15 Grad, bei 30 Grad und halt so ganz viel gespielt damit. Und das haben die Leute sehr oft angenommen und dadurch waren bei uns eigentlich 99,8762% glasweise. Es hat ganz selten jemand eine Flasche getrunken. Wie ist das bei euch? Werden da viele Flaschen getrunken oder ist das mehr beim Glas?
Also wir haben nicht so eine große Weinauswahl glasweise, muss ich sagen, im Vergleich.
Wir haben auch damals mit 15 angefangen, also mit 15 offenen Weinen,
Aber es
weil wir
sammelt
ja auch
sich
nicht wussten,
dann.
was ist. Und die ersten, genau, und das kam dann so, dass das Interesse immer größer wurde, dass wir Spaß am Empfehlen hatten, dass jemand Sauvignon probiert hatten, jetzt nicht nur Sauvignon, sondern auch Riesling oder was auch immer.
Ja.
Und wir dann gesagt haben, ey, willst du noch einen anderen probieren oder probier das mal oder 10 Jahre älter oder wie auch immer. Und so multiplizierte es sich automatisch und durch diesen hohen Glasausschlag hast du die Weine auch immer frisch gehabt und nicht länger als 2 Tage offen. Also rot wie weiß. Und
Ja.
dadurch ging das eigentlich ganz gut.
Ja, das stimmt.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.
Ach, alles gut.
Also bei euch ist.
Also es hat angefangen mit sehr viel glasweise, aber mittlerweile muss ich schon sagen, dass die Flaschen überwiegen. Es ist aber auch jahreszeitabhängig.
Ach, wirklich?
Ja, tatsächlich. Im Sommer wird mehr Glasweiße getrunken, im Winter mehr Flasche.
Verrückt.
Das ist ganz spannend. Das habe ich auch nicht so kommen sehen. Aber ich verstehe es irgendwo. Ich glaube, im Sommer ist es auch schön, wenn man, wir haben ja auch einen Außenbereich, wenn man
Ja.
einfach vorbeikommt, sich hinsetzt, ein Gläschen trinkt und weiterzieht. Und im Winter ist es, glaube ich, so eine andere Mentalität, dass man in die Weinbar geht, ganz gediegen eine Flasche Rotwein trinkt und
Ja.
dann wieder noch eine Flasche vielleicht und dann weiterzieht. Das ist schon ganz spannend. Auch, dass man irgendwie erkennt, okay, im Restaurant zum Beispiel, hat man jetzt nicht die Tendenz zu sagen, okay, im Winter trinkt man mehr Rotwein, im Sommer trinkt man mehr Weißwein. Also es wird im Restaurant einfach, glaube ich, generell mehr Weißwein getrunken. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da habe ich jetzt diese kalte Jahreszeit nicht gespürt, weil also das meiste, wenn es um Weinbegleitung geht, es passt ja meistens der Weißwein. Und dann trinkt man von mir aus ein Glas Rotwein zum Hauptgang.
Ich denke auch, dass es Menü gegeben, dass man aufgrund der Menüfolgen, also Vorspeise am Anfang, dann irgendwie Fisch, dann kommt noch eine dritte irgendwie Vorspeise und die sind meistens so aufgebaut, dass Weißwein besser passt. Also dadurch, glaube ich, ist es mehr oder weniger Natur gegeben, dass man mehr Weißwein ausschenkt als Rotwein. Was
Ja.
schade ist eigentlich.
Ja, absolut. Finde ich auch. Und so in der Weinbar ist es schon spürbar, im Sommer mehr Weißwein und Schaumwein und im Winter mehr Rotwein.
Was empfiehlst du lieber, glasweise oder flaschenweise? Was findest du anspruchsvoller? Was fordert dich mehr?
Also dadurch, dass wir eben gerade aktuell nicht so viele Weine offen haben, also bei uns sind es auch 15 bis 20,
Was ja eigentlich viel ist, also realistisch betrachtet. Wir waren halt so ein bisschen bescheuert, dass wir halt so viele offen gehabt haben. Aber eigentlich, wenn du eine Karte mit 15 bis 20 Weinen offen hast, dann ist es eigentlich ein Geschenk.
ja, ich denke schon auch, ja, das stimmt. Aber trotzdem, wenn du die Möglichkeit hast, eine Flasche zu empfehlen, dann machst du auf jeden Fall eine Flasche, weil da noch mal mehr ist natürlich. Also wir haben, glaube ich, bis zu 150 bis 200 Positionen oder so. Und dann kannst du natürlich spielen. Bei den offenen ist schon recht klar strukturiert von drei Schaumwein, vier Weißwein, ein Cabernet, dann ein Rosé, ein Orange und vier Rotweine und dann noch ein bisschen Sake und ein bisschen Masala und so. Also die Empfehlung an sich ist, macht, glaube ich, mir mehr Spaß, wenn es um Flasche geht. Die Aufgabe bei den offenen Weinen ist, dass die Rotation oft genug ist. Also dass ich jetzt nicht 3 Monate lang hier mit denselben Wein ausschenke. Also, dass ich mir praktisch Monat für Monat dann wieder überlege, okay, was mache ich jetzt stattdessen, was mache ich danach, was passt dazu, dass es auch spannend bleibt.
Wie setzt du das zusammen? Versuchst du deine Kunden zu greifen, also deine Gäste zu greifen? Versuchst du dann eben die Saison aufzugreifen? Oder sind das alles immer deine Lieblinge und das, was du gerade entdeckt hast? Also bist du mehr oder weniger der ausschlaggebende Punkt für die Auswahl, die du zusammenstellst?
Ich mache seit, glaube ich, sehr vielen Jahren mein Schema X. Ich sollte da mal was ändern. Ich habe eigentlich immer denselben Aufbau. Also bei den drei Schaumweinen zum Beispiel ein Champagner-ähnliches Getränk, ein Winzersekt und ein Pettnat. Und eins von den dreien sollte Rosé sein, im besten Fall. Und bei den Weißweinen ist auch ein Weißwein, der eher unkompliziert, leicht bekömmlich ist. Einer, der, also ja, ich habe eigentlich immer einen Riesling im Offenausschank. Dann einer Richtung Natur und eins im Holz ausgebaut. Also das, so denke ich halt, wenn ich, selbst wenn meine offenen Weine jetzt nicht so viele sind, findet dann doch jeder was. Und wenn sich das eben immer rotiert, dann kann der Gast auch immer wieder kommen und trotzdem wieder was Neues probieren.
Und bei den Rotweinen, wie ist da aufgebaut? Woraus setzt sich das zusammen?
Bei Rotwein habe ich eigentlich immer auf jeden Fall einen Spätburgunder im Offenausschank. Dann auch ein bisschen so ein natural gekühlter Roter. Dann einen eben auch einen gefälligen, kräftigen Roten und beim letzten das von mir aus auch ein bisschen höherpreisiger sein, so ein bisschen was Exklusiveres so. Ja, aber es ja, variiert auch ein bisschen manchmal.
Und gibt es da Vorlieben vom Land her, dass du da irgendeine Ausrichtung hast, oder?
Da bin ich auch, ich weiß gar nicht, wieso das bei mir so in meinem Kopf so fest drin ist, aber es muss irgendwie immer, von den vier Weißweinen im besten Fall alle vier aus verschiedenen Ländern sein.
Ja.
Eine Wiederholung wäre für mich nur sinnvoll, wenn es irgendwie Deutschland ist oder Österreich, weil ich aus Österreich bin. Und im Rotweinbereich eigentlich gleich. Ja.
Finde ich auch wichtig, dass man da eine gewisse Auswahl hat und die Facetten eigentlich der Weinwelt so ein wenig darstellt. Die Weinkarte, als du die damals zusammengeschrieben hast, als du den Laden aufgemacht hast, hast du rein deine Favoriten genommen oder hast du dich von 5 Händlern bequatschen lassen oder hast du versucht, die Stadt anzufühlen? Wie hat sich diese zusammengesetzt? Es ist ja toll, wenn man eine Weinkarte komplett neu schreiben
kann.
Ja,
das hat schon sehr viel Spaß.
Das ist eine Riesenaufgabe, ist manchmal auch komplett. Ja, glaube ich.
Ja, das war
schon. Vor allen Dingen, wenn es dann die eigene ist, ist ja nochmal anders, als wenn du im Restaurant bist. Du weißt genau, jede Flasche, auch wenn, keine Ahnung, wenn man es finanziert, aber du weißt, jede Flasche gehört irgendwann mal mir. So diesen Gedanken fand ich reizvoll.
Ja, das war schon sehr toll.
Also jede Flasche, die ich drauf, weißt du, also du kannst ja nicht irgendwie dann kündigen, gehst weiter und dann der Weinkeller bleibt zurück, sondern du musst, bist für den Kram nochmal ganz anders verantwortlich, weil du so im Zweifel dann selber saufen musst.
Ich glaube, man sollte es generell so aufbauen, dass man jede Flasche auch selber saufen kann. Oder würde. Da würde ich schon sagen, ich würde jeden Wein davon trinken. Aber ich habe das jetzt nicht so aufgebaut, wie es mir schmeckt, sondern dass ich für alle was finde.
Okay.
Also unser Konzept ist ja praktisch, wir haben den Handelspreis, also wir sind ja Handel und Bar, also man kann die Flasche mitnehmen. Und wenn man es vor Ort trinkt, kommt ein Korkgeld von 18 Euro on top. Und mir war es wichtig, dass ich im Einstieg eine Flasche Wein für 9 Euro habe, nach oben hin keine Grenzen und dass ich eben den einfachen Weintrinker abholen kann, aber auch den speziellen Weintrinker, aber auch die Naturals, auch die Naturweintrinker, auch die exklusiver gern trinken von Burgund bis Bordeaux, also wobei ich Bordeaux jetzt gerade nicht so hab. Also es sollte wirklich breit gefächert sein, weil ich...
Und ihr macht immer plus 18 Euro?
Ja, genau.
Also egal welcher Wein?
Genau.
Ah, okay.
Ja. Ja, dementsprechend haben wir auch eine sehr schmale Kalkulation. Das macht, würde ich sagen, schon Spaß für den Trinker als auch für den Verkäufer, weil das ist, also die Möglichkeiten sind viel freier.
Bei mir war das genauso. Also ich hatte damals 15 Euro Korkaufschlag oder, oh Gott, ganz am Anfang, das ist aber 20 Jahre her, hatte ich, glaube ich, 8 oder 10 Euro.
Weil Wahnsinn.
Ich fand dieses System, das habe ich damals bei Claudia Stern im Vintage oder Vantage. Sie hat mir in ihrer Folge gesagt, wie es eigentlich ausgesprochen wird, weil ich es immer falsch ausgesprochen habe.
Wir hören uns das doch mal an.
Jedenfalls bei Vintage oder Vantage oder Vintage oder eins davon. Ja, jedenfalls Vintage geschrieben. Und da hatte sie angefangen, hat damals 10 Mark damals noch genommen und hat dieses Konzept mehr oder weniger, glaube ich, in Deutschland innoviert. Das fand ich toll, habe das für meine Weinbar adaptiert. Und gerade bei teuren Weinen wurde mir das zum Verhängnis, insofern, weil ich halt außer Haus ein großes Gewächs halt für 35 Euro von mir aus verkauft habe. Dann mit diesem 15 Euro Aufschlag hat das vielleicht irgendwie 50 Euro gekostet. Und das Problem dabei war, dass drei Straßen weiter im Restaurant hatte das gleiche große Gewächs halt 100 oder 120 Euro gekostet. Weil die natürlich anders kalkuliert haben. Und das hat so einen Unmut letztlich ausgelöst. Also ich war da mehr oder weniger ein Dorn im Auge für die Gastronomen, weil ich halt so extrem günstiger war. Also Burgunder hast du bei mir halt für 30 bis 50 Euro dort trinken können, weil die halt mit dem Aufschlag so günstig waren. Oder Bordeaux hast du für 70 Euro trinken können, gereifte Bordeaux.
Ja.
Und ein Restaurant haben die halt 200 Euro gekostet, weil die halt anders kalkuliert haben.
Ja.
Und das war toll für den Weingenießer, aber ich hatte immer so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen, den Gastronomen, die natürlich teilweise auch anders kalkulieren mussten, dort gegenüber. Aber daher kann ich es nachvollziehen. Und für uns hat es den Vorteil dann dadurch gehabt, dass wir den Außerhausverkauf angekurbelt haben, weil wir eben die Weine teilweise eben auch sehr, sehr günstig aus Haus angeboten haben oder eben normal kalkuliert aus Haus angeboten haben. Und bei uns hat es damals 70% des Umsatzes ausgemacht, der aus Haus verkauft. Wie ist das bei euch?
Ah ja, das ist ja ganz spannend zu hören, weil bei uns ist es schon genau andersrum. Ich glaube, Nürnberg hat noch nicht so ganz gesehen, dass wir auch ein Handel sind. Also bei uns ist schon, würde ich sagen, 85-90% bar. Ja.
War es bei uns am Anfang auch? Also es kam mit dem Außerhausverkauf erst nach 5 bis 10 Jahren.
Ach, interessant. Okay.
Also wo die Leute dann den Wein probiert haben, dann haben sie gefragt, oh, kann ich den auch mitnehmen? Und dann haben sie gehört, ach, der ist ja gar nicht so teuer, als wenn ich ihn jetzt im Restaurant kaufen würde. Und dann fingen sie an, eben ständig ihren Wein zu kaufen. Und so war das mehr oder weniger so ein Schneeballeffekt, wo dann nach und nach dieser Handel zunahm und dann irgendwann den Großteil des Umsatzes ausgemacht hat und mir damit dann mehr oder weniger auch eine gewisse wirtschaftliche Ruhe gegeben hat, weil gekauft wird schneller, als das irgendwo hingegangen wird. Und dann war es mir auch egal, mehr oder weniger, wie intensiv jemand konsumiert hat in der Weinbar. Dadurch musste ich nicht verkaufen, habe keinen Druck aufgebaut, die Leute waren entspannter. Mhm. Und zwar alles mehr so ein bisschen freier, als wenn du jetzt von diesem Umsatz im Laden leben musstest. Mhm,
das stimmt schon, weil da trinkt man ja doch maximal vielleicht 2 Flaschen, wenn man zu zweit ist. Und dann, wenn man es mit nach Hause nimmt, können es ja 1-2 Kisten sein. Das ist schon eine wesentlich kürzere Zeitspanne. Definitiv. Allerdings habe ich mir gedacht, na ja, ich würde eigentlich gern den Handel ankurbeln. Allerdings müsste ich dann auch anders einkaufen. Und so kalkuliere ich halt, wenn die Bar der Fokus ist, weiß ich eigentlich, was ich am Anfang des Monats kaufe, dass ich den Monat durchkomme. Aber wenn ich jetzt einen Handel habe, der gut läuft, da weiß ich noch gar nicht, wie ich dann einkaufen sollte.
Das ergibt sich automatisch, glaube ich, aus der Systematik. Deswegen habe ich zum Beispiel niemals Gastronomen beliefert. Also wir hatten oft Anfragen. Ich hatte nur 2 Gastronomen, die ich beliefert habe damals. Mhm. Aber ich wusste, wenn ich mehr oder weniger wenn ich noch Großhändler werde und dieses Game aufmache, dann brauche ich nochmal ein Lager, muss nochmal anders kalkulieren, anders einkaufen und dann hätte ich mich verzettelt. Also es war für mich so ein No-Go, wo ich gesagt habe, obwohl das eine sichere Quelle sein kann, und ein sicherer Flaschenumsatz, wäre das für mich etwas, wo ich mich komplett verzettelt hätte und habe das von vornherein relativ konsequent ausgeblockt.
Das ist gut.
Bis auf ein paar Gastronomen, wo wir halt mehr oder weniger entweder auf freundschaftlicher Basis oder die am Anfang beraten haben oder eben 2, die ich dann mit beliefert habe, weil wir uns einfach super verstanden haben. Aber das sind so alles Entscheidungen, die man so am Anfang fällen kann, darf, sollte.
Ja.
Und wo man so seine Linien draus definiert und dann sich auch nicht verzettelt. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man vom Gast weggeht. Das, was du im Prinzip am Anfang gesagt hast, dass man so viel mit dem ganzen Kram umzu hat, dass man den eigentlichen Spaß, den man hat, nämlich die Interaktion mit den Gästen, dass man das verliert.
Ja, das wäre auf jeden Fall fatal. Das habe ich, den Gedanken, also wir sind uns anscheinend wirklich sehr ähnlich, weil der Gedanke an Handel, an Gastronomie war der Ursprungsplan mit dabei, also dass ich das eigentlich schon machen will, aber das habe ich dann relativ schnell aufgegeben, einfach aus dem Grund, was du jetzt gesagt hast, weil man verzettelt sich und man ist nicht mehr wirklich am Gast, obwohl das eigentlich der Fokus am Anfang war und dann weiß man ja auch nicht, also für mich ist es ja wichtig, wenn ich einen Wein bestelle, bei einem Händler, dass der Wein dann auch da ist und auch so schnell wie möglich kommt. Und wenn ich ein Handel bin und das nicht liefern kann, dann kann ich auch gleich aufhören.
Das ist interessant. Es gibt eigentlich keine Weinregion, die so stark gehypt wird, ohne dass sie gehypt wird. Also die Ätna-Region ist in aller Munde, aber kaum jemand spricht es laut aus. Und der Ätna selber ist ein aktiver Vulkan. Das muss man sich hin und wieder in Erinnerung rufen. Besonders dann, wenn man ein Glas, zum Beispiel Ätna Bianco, in der Hand hält und über Terroir nachdenkt. Als wäre das alles eine ruhige, philosophische Angelegenheit. Es ist keine. Schon allein der Boden der Tenuta San Michele hat sich in den letzten Jahrtausenden mehrfach aus dem Berg herausgeschoben. In Form von Lavaströmen, die alles verschluckten und neu formten. Die Weinberge stehen auf dem, was übrig blieb. Abgekühlte, zermürbte Vulkanasche, mineralreiche Lavaböden, Basalt und Bimsstein, sandig und porös. Und so vollgepackt mit Spurenelementen, dass eine Bodenanalyse wie ein Periodensystem liest. Die Scamacca del Murgo wohnen in dieser Nachbarschaft seit dem Jahr 1409.
Mindestens. Damals verlieh König Martin der Jüngere einem gewissen Blasco Scamacca den Titel Baron von Murgo und Gutsherrn von Agnone. In den 600 Jahren seitdem haben Mitglieder dieser Familie Könige und Päpste beraten, Schlachten geschlagen, Kathedralen gestiftet, einen Seligen hervorgebracht und irgendwann angefangen, Wein zu machen. Das ist keine Karriere, das ist ein Epos. Baron Emanuel Scamacca de Murgo war Botschafter. Nicht einmal, sondern mehrfach. Beim Heiligen Stuhl, in Brüssel, in Moskau. Dann Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten. Ein Leben in dunklen Anzügen, kühlen Konferenzräumen und dem diplomatischen Kunstgriff, nie zu sagen, was man wirklich denkt. Und dann, 1981, tut er das, was Menschen mit langen, brillanten Karrieren gelegentlich tun. Er kehrt zum Wesentlichen zurück. Er transformiert die alte Familienliegenschaft am Ätna in einen modernen Weinbaubetrieb. Keine halben Entscheidungen, kein Hobbyprojekt für den Ruhestand. Bereits 1982 kommen die ersten abgefüllten Flaschen Ätna Rosso auf den Markt. 1990 folgt der Murgo Brut, ein Schaumwein aus Nerello Mascalese, der die Weinwelt kurz irritiert und dann begeistert. Und seitdem führen die Söhne und Enkel des Barons weiter, was er begann. Die Tenuta San Michele liegt auf den Osthängen des Ätnas, bei Santa Verenina, 500 Meter über dem Meeresspiegel. Das ist die entscheidende Seite. Der Ätna hat 4 Hangseiten: Norden, Osten, Südosten und Südwesten. Der Osten blickt auf das Ionische Meer. Er ist der exponierteste, der feuchteste, der mineralischste. Und genau hier wächst Karikante. Hier und nirgendwo sonst in nennenswerter Menge. Der Boden? Vulkanischer Sand und Asche. Tief, porös, vollkommen mineralisch. Und er hat eine Eigenschaft, die ihn zur einzigartigen Anomalie Europas macht. Die Reblaus, jenes winziges Insekt, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beinahe den gesamten Weinbau des Kontinents zerstörte und alle Reben zur Fropfung auf amerikanischen Unterlagen zwang, hat den Ätna nie vollständig erreicht. Genauer, sie kam nicht über 400 Meter. Und die Weinberge der Tenuta San Michele liegen bei, ich hab's vorhin erwähnt, 500 Metern. Auf vulkanischem Sand, durch den die Reblaus schlicht nicht schwimmen kann. Das bedeutet nichts anderes, als dass viele Reben hier ungefropft, also wurzelecht sind. Sind 100, 130, manche 150 Jahre alt. Verrunzelte, knorrige Albarello-Büsche, die aussehen wie alte Männer auf einer Bank und Wein produzieren, wie keine neuen Reben es könnten. Der Name kommt vom italienischen Carico. Die Rebe ist bekannt für großzügige Traubenmengen. Wenn man sie lässt. Man lässt sie nicht. Nicht hier. Nicht bei Murgo, nicht bei den alten Albarello-Weinbergen, wo die Erträge durch alter Boden und Ehrgeiz natürlich reduziert werden. Karikante Siziliens Antwort auf eine Frage, die sich viele Weinregionen nie gestellt haben. Was, wenn der beste Weißwein nicht aus Chardonnay oder Sauvignon kommt, sondern aus einer lokalen Sorte, die seit Jahrhunderten genau hier wächst und genau für diesen Boden gemacht wurde? Traumreifen spät. 2. Oktoberhälfte, manchmal November. Einen ganzen Monat nach dem Rest der Insel, weil die Höhe und die Meeresbrisen die Reife bremsen und verfeinern. Dabei entwickeln sie eine Säure, die jung, lebhaft und frisch ist und mit dem Alter in jene petrolflintsteinigen Töne übergeht, die jeder Weinkenner an alten Rieslinge erinnert. Zuerst Blüten, weißer Holunder, ein Hauch von Akazie, dann Steinobst, weißer Pfirsich, Nektarin, die Frische eines Marktkorbes an einem kühlen Oktobermorgen. Und dann, wenn man lang genug wartet, kommt das, wofür Karikante berühmt ist. Stein. Nasses Gestein, Mineralität. Vulkanasche, als hätte der Berg es entschieden, seine Handschrift zu hinterlassen. Bevor man vergisst, woher dieser Wein stammt. Man vergisst es nicht. Danke für diese großartige Weinentdeckung der Familie Scamacca del Murgo und damit der Tenuta San Michele und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Wenn man so in dem Bubble drin ist, trinkt man schon auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man trinkt Burgund Weiß, Burgund Rot, Riesling, Natural, Champagner und ja. Manchmal war es das dann auch bei den Sommeliers.
Bei 80-90% aller, ja, stimmt.
Ich habe hier in Nürnberg einen sehr guten Freund gefunden, der auch tief in diesem Weingeschehen drin ist und der anders trinkt.
Okay, wie trinkt der?
Also wirklich so die alte Welt mit so Châteauneuf du Pape und Barolos und Chianti und also ich finde, also seitdem bin ich da jetzt auch viel weiter oder viel tiefer drin wieder. Und ich trinke das jetzt mittlerweile nicht nur, weil ich auf eine Prüfung lernen muss und wissen muss, wie das schmeckt, sondern ich mag es auch wirklich. Ich finde, das sollte eigentlich viel mehr getrunken werden, weil das ist wirklich gut.
Bin ich ganz doll bei dir. Ich finde es total schade, wenn man, da möchte ich keine Generation bashen, aber wenn man die, Tommy ist der neun, was ist das? Generation Z, oder?
Ja,
Die jetzt
ja.
gerade so um die 20 sind, 20, 25. Gibt es eben ganz, ganz viele, die in diese Richtung driften, die halt mehr oder weniger GGs trinken, die Burgunder trinken, die Natural trinken. Und Champagner, Brut Nature,
Ja, genau.
oder Sirop d'Osage, rauf und runter. Und das die ganze Wahrheit ist. Aber viele von denen, musste ich leider erkennen, wissen halt eben nicht, welche Bordeaux in den 60er Jahren brilliert haben, welche Jahrgänge. Oder welche Bordeaux dort ein Thema waren. Welche, wie du gesagt hast, Châteauneuf du Pape, welche Reifephasen brauchen. Piemont rauf und runter, was eigentlich so der traditionelle, was der moderne Stil ist,
Genau.
welche Nebbiolo-Klone es gibt. Wenn du Richtung Süditalien, Richtung Kampanien gehst, wenn du schaust, was am, na gut, Etna ist gerade en vogue, Nerello Mascalese wird gefeiert, aber was vielleicht in Südtirol abgeht oder also you name it, du kannst die ganze Welt da rauf und runter
Absolut.
deklinieren. Und ich finde, man braucht das als Fundament, um eigentlich das Moderne, das Neue, Zeitgeistige noch mal ganz anders zu wertschätzen und zu wissen, warum GG cool ist oder warum Huber Pinot großartig ist oder Österreich, warum
Ja.
Österreich so außergewöhnlich ist,
Ja, mit dem
was ja mehr
Blaufränkischen.
oder weniger sich auch komplett, ja genau, warum genau dieser Stil so ist und warum der sich so eben definiert hat. Dafür muss man, finde ich, die alte Welt kennen. Und dieser Schritt wurde übersprungen beziehungsweise wird teilweise komplett ignoriert.
Ja.
Daher finde ich das großartig, dass du dich darauf besinnst. Und ich möchte es in meiner Karriere auch nicht missen. Ich bin ja, keine Ahnung, ich habe Ende der 90er angefangen und da hat man eben sowas getrunken. Und dieser Baustein ist für mich elementar wichtig, dass ich viele moderne Sachen, ich nenne es mal moderne oder zeitgeistige Sachen, nochmal anders wertschätze. Und
Auf jeden Fall.
deswegen habe ich, glaube ich, auch immer so eine gewisse Grundachtung auch verschiedenen Weinen, die eben in dieser Generation gebasht werden, gegenüber. Also sei es Chianti, selbst Lugana. Ich finde, es gibt teilweise ganz interessante Lugana, die eben handwerklich gemacht sind, aber die in diesem Lugana-Sumpf untergehen. Und
Leider
da
ja.
automatisch mit. Ja, das ist schade. Wenn du jetzt so einen Wein bekommst, also angenommen, ich wäre jetzt irgendjemand, der dir den Wein vorstellen möchte. Versuchst du dich komplett jungfräulich dem Wein ge zu ge gegenüber zu geben oder informierst du dich vorher? Also möchtest du da vorher Informationen haben oder sagst du, ich probiere ihn und danach raster ich ihn nach meinem Geschmacksprofil?
Ich probiere ihn und raste ihn, so wie du sagst. Also ich finde schon, wenn ich nichts über den Wein an sich weiß, wenn ich das Etikett anschaue, dann ist es auch sinnvoller, das erstmal zu probieren, weil dann kann ich mich damit beschäftigen, ob ich das jetzt spannend finde und mehr Informationen darüber haben möchte oder nicht. Weil wenn ich den Wein nicht kenne und mich vorher darüber bemühe, habe ich entweder ein verfälschtes Bild davon, weil ich irgendwie meine, okay, wow, das muss ja was ganz Tolles sein. Oder lass mich direkt vorher bashen, so, wie du sagst, da steht jetzt ein Lugana, na toll. Und dann probiere ich den Lugana und denke mir so, ja gut, ist ein Lugana. Und wenn ich das nicht gewusst hätte, dann wäre es vielleicht ein ganz guter Lugana geworden.
Findest du die Blindverkostung, was das ja im weitesten Sinne ist, wenn man ja dann im Prinzip wissensblind mehr oder weniger verkostet, ist die faire Verkostung oder
Ja.
sollte man was übern? Okay.
Ja, ich denke schon.
Ich bin da zwiegespalten. Also ich finde, zum einen schmeckt man den Wein objektiver, wenn man ihn blind verkostet. Aber ich finde manchmal, wie bei einem Gemälde, wenn ich weiß, wer der Künstler ist, habe ich ein anderes Verständnis für dessen Schaffensphasen, für dessen Stilistik, weiß, warum die Schatten so angeordnet sind, warum der Lichteinfall so ist und habe nochmal eine andere Tiefe dabei. Deswegen
Das stimmt auch wieder,
finde
das
ich
ist ein guter
manchmal.
Punkt. Weil wenn ich jetzt, aber ich glaube, es geht um den Erfahrungswert. Ich meine, wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung von Kunst habe, und dann schaue ich mir ein abstraktes Bild an, dann würde ich mich wahrscheinlich fragen, so, okay, was soll ich daraus jetzt erkennen und was ist das überhaupt? Da ist kein Apfel zu erkennen, kein Nichts zu erkennen, das sind nur Striche. Okay. Aber wenn ich weiß, wenn ich mich in der Kunstszene ein bisschen auskenne, dass jetzt ein Gerhard Richter, keine Ahnung, diese seine Phase hatte mit den Verwischen
Grau.
von, ja genau, oder mit den
Genau.
Abstrakten und so, dann kenne ich das ja auf dem ersten Bild, so okay, das ist die Phase und das ist jene Phase. Und ist, glaube ich, beim Wein ebenso, wenn du einen Wein im ha Glas hast und du hast selber Erfahrung damit, oder Erfahrung im Weinbereich, dann kannst du ja die Struktur an sich erkennen, ob der Wein gut ist, ob der Wein ob der Jahrgang schlecht ist, was auch immer, was mit dem Wein los ist. Aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel keine Erfahrung habe im Weinbereich, dann wäre es vielleicht sinnvoll zu wissen, okay, woher kommt der, wer macht den, was hat er sich dabei gedacht und wieso?
Hast du ein Standardglas, mit dem du Weine probierst? Oder ist es bei dir Laune, dass du sagst, auch heute 15 Grad draußen, ist nicht ganz so warm, es regnet eigentlich, heute greife ich mal zum großen Glas, Verzweiflung ruft.
An sich bin ich jetzt, glaube ich, schon eher ein Glas um die Welt.
Okay.
Und so ein Universalglas von Josephinenhütte oder, also mein Favorit ist eigentlich immer noch Zalto. Also wenn man das hat.
Weil? Also warum bist du Zeitung? Weil die auch aus Österreich kommen oder? Ganz plakativ mal gefragt.
Da jetzt nicht unbedingt, aber ich finde, im Zalto-Glas schmecken Weine ehrlicher nochmal. Also das bringt wirklich alles hervor, was der Wein hat, ob es jetzt schlecht oder gut ist. Und es ist ja einfach ehrlich. Und bei der Josephine habe ich das Gefühl, es macht den Wein ein bisschen schöner.
Würde ich sofort unterschreiben. Also beide Aussagen. Das ist das, was Zalto, finde ich, auch richtig auszeichnet, was mich manchmal stört. Dass eben auch also alle Wahrheiten zutage getragen werden, dass die Weine manchmal regelrecht zerlegt werden. Oder nicht, was mich stört, was ich daran wertschätze, aber was ich als Gastglas kritisch empfinde. Weil ein Gast ja meistens den Wein trinkt, weil er ihn schön trinken möchte.
Ja,
Wenige wollen ja den kritischen Ansatz dabei
das
haben.
stimmt.
Und das ist überhaupt nicht irgendwie deklassierend gemeint, sondern einfach in dem Augenblick wertschätzend. Und es gibt andere Gläser, sind für mich gasttauglicher, weil sie das Schöne in dem Wein herausarbeiten. Also jedes Glas hat ja mehr oder weniger seine Charakteristik oder jede Glasmarke.
Absolut.
Und es gibt in dem Sinne, finde ich, auch keine schlechten, wirklich schlechten Gläser mehr, es sei denn, du kaufst sie irgendwo im Baumarkt oder bei IKEA.
Das stimmt auch.
Aber wenn du von den Brands mehr oder weniger Gläser kaufst, sind alle irgendwie solide und liegen dann nur deinen persönlichen Vorstellungen. War das für dich für die Weinbar wichtig, die Glaswahl? Also hast du dir Gedanken zugemacht oder hast du den ersten, der sich bei dir vorstellig gezeigt hat, den Zuschlag gegeben?
Also in der Weinbar war es für mich von Anfang an schon klar, es wird weder Josephine noch Zalto, weil das hätte ich mir nicht leisten können. Die Option war für mich eigentlich so diese Hybridmodelle von Spiegelau, was es ja nicht mehr gibt, oder Zwiesel. In dem Fall habe ich mich für Zwiesel entschieden. Die Fusion, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr gutes Glas. Gibt es auch in drei Varianten. Das haben wir auch immer noch. Es ist natürlich immer noch viel Geld, wenn ich mir anschaue, das Glas kostet 15 € das Stück. Und wir haben auch das letzte Mal habe ich im März bestellt. Und seitdem habe ich, glaube ich, wieder 60 Gläser verloren, ne? Und es ist Anfang Juni. Also das ist schon viel, viel Geld. Aber dann letzten Endes ist das auch wieder wert. Weil ein komplett maschinengeblasenes Glas, ich glaube, das könnte ich nicht. Ja, damit muss ich wohl
Also
leben.
geh ich konform und also stimme ich dir zu. Ich finde auch, es sind gravierende Unterschiede in der Gustatorik, in der Wahrnehmung und dann letztlich auch im Gästegefühl. Was ich interessant fand, da hatte ich mal drüber nachgedacht, dass man in der Tat so ein Glas wie Zalto auf der einen Seite anbietet und ein etwas einfacheres und das zu zwei verschiedenen Preisen. Also den Gedanken fand ich gar nicht so verkehrt, weil dann kann der Gast entscheiden, möchte ich ein besseres oder ein einfaches Glas haben. Man braucht natürlich den Platz, um die Gläser lagern zu können. Aber da einfach so auch ein bisschen mit zu spielen. Aber wenn du es runterrechnest, wir haben jetzt Juni von März, das sind ja 3 Monate, 60 Gläser, wenn jeden zweiten Tag, na gut, nee, jeden Tag ein Glas. Ja, stimmt, ja, es ist nicht wenig.
Das ist das, schon viel.
Mit reinkalkuliert, ja.
Ja.
Also ja, gut, aber
schon auch ein Gedanke, mit dem ich gespielt habe, tatsächlich ein Zalto noch mit anzubieten, aber dann vielleicht eher in der Form, okay, wenn du das Zalto nimmst und es kaputt machst, dann zahlst du halt 50 Euro.
Aber ist ein Gast dann zufrieden, wenn er rausgeht, auch wenn er weiß, ich hab's kaputt gemacht und hat dann 50 Euro mehr auf der Rechnung? Beziehungsweise ist die Überlegung, es gibt ja so viel Situationen, wo man dann anfängt zu diskutieren, wo, keine Ahnung, der Kellner das Glas, oder Sommelier das Glas, also tun dem Fall das Glas so hinstellt, dass er vielleicht mit der Hand gegenkommt und dann wer ist schuld.
Ja, das ist
dann gibt es so
eben so Schwierigkeiten. Oder wenn du so Stammgäste hast, die wirklich jeden zweiten Tag kommen und dann ein Glas runterschmeißen, dann kommt ja auch wieder der Diskussionsbedarf, so ich bin jeden zweiten Tag da, also das kann man ja wohl mal gut sein lassen.
Schwierig.
Dann, ja, das ist dann wiederum schwierig.
Aber Billy macht das, glaube ich, im Nubberten Schmutzig, dass die Gläser berechnet werden.
Steht groß
in der Weinkarte. Und das von vornherein steht eine Weinkarte drin, genau. Und das, wenn du es von vornherein so abdealst, dann, ja, dann ist es halt so. Das stimmt. Hast recht. Zumindest sollte man für dich mit dem Glasthema bewusst umgehen. Also auch eben, wer trägt die Kosten, wenn die kaputt gehen? Und das in irgendeiner Form transportieren. Das ist ein Thema. War für dich vom Service irgendwas wichtig, als du dir überlegt hast, du machst eine Weinbar auf, dass du sagst, ich möchte das und das gerne machen, ich möchte Weine ab dem Preis lüften, dekantieren, ich möchte ganz gerne eine kleine Wunderkerzenshow dabei haben, oder gibt's für dich irgendeinen Teil eines Weinservice, was du vielleicht in einem Restaurant früher aktiv betrieben hast, wo du gesagt hast, es muss bei mir in einer Weinbar sein oder das finde ich toll oder sowas möchte ich gerne mal machen, weil sonst ist der Weinservice ja relativ nüchtern, Flasche Wein auf, einschenken, Punkt. Also gibt's für dich irgendwas, wo du sagst, sowas oder sowas fehlt vielleicht überall weltweit?
Also ich habe alle möglichen Weinservices in den vorigen Restaurants gemacht, auch mit Kerze und oder also in London war das am extremsten, mit hier erstmal Gerridon hinstellen und dann kommt einer und die Gläser hinzustellen und die Kerze hinzustellen, dann kommt einer mit dem Wein, der macht das auf und dekantiert es, dann kommt wieder einer und räumt die Gläser ab und dann kommt wieder einer, um das Gerridon abzuräumen. Das war schon intensiver Service, was ich aber sehr, sehr toll fand, weil das hätte, also möchte ich nicht missen. Allerdings bin ich selber, denke ich, ein sehr pragmatischer Mensch. So, also das, was notwendig ist, muss gemacht werden. Wenn der Wein einen Dekanter braucht, dann bekommt er das auch. Wenn ich eine Kerze brauche, um zu sehen, ob da drin Depot ist, dann verwende ich auch eine Kerze. Aber jetzt auch nicht einfach der Show wegen. Ich finde, also Personal ist immer so ein Ding. Wir haben nur unsere begrenzten Möglichkeiten an Leuten, die da sind, um mitzuarbeiten. Und dann, wenn ich so eine Show mache, muss es auch immer funktionieren. Und manchmal funktioniert es dann halt nicht, wenn du statt den üblichen 20 Leuten in der Bar plötzlich 100 hast, weil irgendwie draußen sich alle versammelt haben und dann an diesem Tag plötzlich dieser Service nicht mehr gegeben ist. Also wenn, dann muss es immer funktionieren oder man macht es nicht.
Was ist für dich da elementar, was du unbedingt brauchst?
Ich glaube, da ist es bei uns sehr einfach gemacht, einfach die Flasche zu präsentieren. Hauptsache, da steht ein Kühler, dass der Gast selber entscheiden kann, ob er den Wein kühlen möchte oder nicht oder mit herausnehmen möchte. Ja, also wie gesagt, dekantieren tun wir auf jeden Fall, wenn der Wein das notwendig hat. Gutswein, Grauburgunder brauche ich das jetzt, muss ich jetzt zum Beispiel nicht.
Was siehst du selber gerne im Restaurant, wenn du irgendwo essen gehst? Also freust du dich über irgendwas? Also über möglichst viel Service und dieses Aufwendige und wenn man es richtig zelebriert? Oder bist du da auch Pragmat und sagst du, Hauptsache das Glas ist voll?
Ich glaube, also das Pragmatische zieht sich wahrscheinlich durch. Also für mich ist eben schon wichtig, dass das Persönliche da ist. Ob da jetzt wirklich dieser 8-Schritte-Service beim Weinaufmachen notwendig ist, weiß ich jetzt nicht. In 3 Sterne, ja, okay, kann man sich einreden lassen, aber ja, es ist so ein Für und Wider. Es ist schön, dass es das gibt, aber mir persönlich ist es, glaube ich, nicht wichtig.
Wenn du selber unterwegs bist, weil wir gerade bei dem Thema sind, Glas oder Flasche?
Eine Flasche.
Und was ist dir wichtiger, die Weinberatung oder die Weinkarte?
Ich würde sagen, es ist die Weinberatung, weil wenn, ich meine, wenn die Weinauswahl gut ist, brauchst du auf jeden Fall eine gute Beratung, um rauszupicken, was du jetzt von den guten Sachen trinken sollst. Und wenn die Weinauswahl schlecht ist, brauchst du ja umso mehr eine gute Beratung, weil dann musst du jemanden haben, der dir sagt, was du nicht trinken sollst.
Wie wichtig ist dabei das Entertainment? Also wie derjenige das präsentiert, welche Sprachart er hat, welche Metapher er vielleicht benutzt und wie er dich unterhält, ist das? Oder sollte das eher faktisch geradlinig drauf zeigen, sagt, nimm den?
Ich denke, also ein bisschen Entertainment ist schon gut. Also ich glaube, das ist der wichtigere Teil tatsächlich, weil das ist auch der Grund, warum man zurückkommt. Ne? Also wenn mir jemand die Fakten liefert und das war's, dann, ich meine, mittlerweile kann man die Fakten auch überall raussuchen. Aber dieses eben, dieser persönliche Touch, dieses Gefühl, okay, oder diese Erinnerung daran, was der Sommelier oder der beratete Weinausschenker gesagt hat oder warum er mich dazu gebracht hat, diesen Wein zu trinken, das bleibt halt hängen. Und wenn es dann auch noch gut ist oder verständlich gezeigt wird, wieso und warum, das ist doch schön.
Gab es mal jemanden, der dich beeindruckt hat? Wo du gesagt hast, wow, so wie der den Weinservice macht, wie er es erklärt, wie die Persönlichkeit ist, das finde ich großartig oder das ist mir nach wie vor in Erinnerung.
Ich glaube, da haben wir schon sehr viele Vertreter, die, also Sommelieren, die unglaublich toll sind. Also mein größtes Vorbild ist, glaube ich, schon immer noch mein ehemaliger Chefsommelier in London, der Jan Konecki. Also du kennst ihn wahrscheinlich auch, ne?
Ja.
Ja, diese Souveränität, die er an den Gast bringt und auch einfach lesen kann, was der Gast jetzt in dem Moment braucht, eher was Seriöses oder eher was Lockeres, ein bisschen mehr Entertainment oder mehr Fakten. Das ist schon, das war schon für mich beeindruckend.
Wie wichtig ist dabei das Wissen? Jetzt bist du ja gerade wieder am aktiven Lernen, also da brauche ich dich nicht fragen, ob du dich noch fortbildest. Aber sollte man sich stetig up to date halten? Wenn ja, wie? Ist es eher per Podcast? Ist es Zeitschrift? Ist es Bücher lesen? Ist es Instagram? Was hältst du dafür am vernünftigsten oder am empfehlenswertesten?
Also ich glaube, dass man am Lernen dranbleiben sollte, muss man, also sollte man auf jeden Fall ein lebenslanges Lernen eben,
Ja.
kommt ja nicht von irgendwo her, weil sich die Welt ja auch sehr schnell wandelt. Jeden Tag gibt's was Neues, eben, neue Gesetze, neue Weingüter, neue Jahrgänge natürlich auch. Also für mich, ich lese gern den Meininger Sommelier. Sind eigentlich immer gute Informationen. Ohne viel Gedöns. Das ist einfach wirklich sehr sachlich, was gut ist. Ansonsten zu meinen Lernzeiten damals, als ich noch für die Masterprüfung gelernt habe, war Gildsum auf jeden Fall ganz wichtig für mich. Weil es eben auch so nüchtern einfach die Informationen drauf und wenn du was wissen wolltest, drückst du die Button und dann hast du es auf jeden Fall. Ja, genau.
Instagram, ist das ein Thema für dich oder eher weniger? Oder gibt es da jemand, der dich beeindruckt, wo du sagst, so wie die es machen, finde ich absolut großartig? Oder jemand, den du abschreckend findest, wo du sagst, nee, sowas, das geht voll am Thema vorbei? Oder, weil es ist ja doch ein sehr polarisierendes Medium, was teilweise sehr oberflächlich ist, teilweise dann doch erstaunlich viel Wissen liefert und wo man sich halt nur den eigenen Algorithmus irgendwie schön zusammenbasteln muss.
Das ist tatsächlich das Ding. Also auf Instagram bin ich zwar drauf, aber jetzt auch nicht so viel. Mal die
Auch fürs
üblichen.
Geschäft nicht?
Doch, da schon, aber da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich eher schlechter als recht.
Ja.
Wir haben Instagram-Account und ich merke auch jedes Mal, dass es unglaublich wichtig ist, das zu pflegen, weil also ich meine, wo bewirbt man denn seine eigenen Veranstaltungen? Auf jeden Fall auf Instagram, weil da kostet nichts und auf der Website das draufzupacken, das kostet wieder was. Das ist auch wieder so, wie ich am Anfang gesagt habe, dann hast du eine Veranstaltung, denkst du, ja, da wird schon nicht so viel los sein, weil ja nur auf Instagram gepostet und dann
Genau.
stehen plötzlich 200 Leute vor der Tür. Das ist unglaublich wichtig, das Instagram, aber das ist Schon spannend. Ich meine, wir machen einen Weinbar auf und dann sind wir plötzlich alles, von Social Media bis Design, bis Psychologe, bis Einkäufer, bis Verkäufer, bis Putzkraft. Also das ist, und dann kommt eben hier Instagram dazu. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich was posten sollte, ich sollte jetzt endlich mal einen Kurs belegen, wie man dieses und jenes macht, wie man mit
Ja.
Adobe arbeitet, wie man Canva richtig nutzt und so weiter und so fort. Und dann tut man es ja doch nicht. Aber ich finde, das sollte man wirklich machen. Und natürlich, es gibt Agenturen, die das Instagram für dich übernehmen. Aber ich finde, bei den Instagram-Accounts von den Läden, wo man sieht, dass es nicht persönlich gemacht ist, sieht man eben, dass es nicht persönlich gemacht wurde. Bei den Einträgen, bei den, was man, bei den Aussagen, man erkennt, dass das kein Mensch geschrieben hat, der sich mit Wein beschäftigt. Und das stört mich dann. Und dann mache ich es doch wieder einfach auch aus diesem Grund wieder selber. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich bin da auch, leider auch mehr schlecht als recht und war es auch im Laden, aber ich habe immer so das Potenzial gespürt, wie man es sich also zu Gebrauch machen kann und wie man das nutzen kann und welche Möglichkeiten eigentlich man hätte auf einer Weinreise, das einfach mitzumachen, so diese persönliche Bindung dann auch für den, also die Kunden mitzunehmen, die Gäste mitzunehmen, sie daran teilhaben zu lassen, bei der Reise, bei der Probe, bei der Auswahl der Weine. Also rein theoretisch war ich da mega, aber die praktische Umsetzung, dann eben auch der Zeitfaktor, der dann auch dabei ist, der enorm ist, gerade am Anfang, irgendwann hat man eine Routine drin. Und ich fand dann eben so Leute wie Toni zum Beispiel großartig, die das halt mehr oder weniger so nebenher scheinbar, also da wirkt es so verspielt, aber es ist eigentlich hochprofessionell. Aber er fing ja auch anders an, damals in den Zeiten, als er dieses fragt mich am Donnerstag irgendwelche Fragen und hat sich dann da heraus entwickelt. Also da wirkte das noch so hands-on. Und das fand ich eigentlich großartig und ja, habe das immer bewundert, aber ich habe es selber nie wirklich umsetzen können. Das fand ich immer so ein bisschen schade und finde es auch manchmal schade für die Situation und auch für die Neugierde der Kunden, dass ich sie eben nicht mitgenommen habe. Wenn man viel Verbindlichkeit hätte aufbauen können und man kann eben viel Wissen und eben auch viel Trends vermitteln zum Beispiel oder man kann eben auch seine eigene Überzeugung zum Besten geben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, was gerade aktuell ist, dass Heavyweight Bottles doof sind. Kann man zum Beispiel dadurch publizieren oder dass man eben biodynamischen Weinbau toll findet und warum und kann das eben auch mitvermitteln und kann dann mehr oder weniger auch ein Statement dazu abgeben. Ist das für dich wichtig, dass du Statements abgibst, dass du Verantwortung übernimmst, dass du versuchst, deine Überzeugung in einem gewissen Bereich publizierst oder bist du da gar nicht so meinungsprägend?
Ich glaube, es geht gar nicht mehr anders, als dass man politisch ist. Also selbst wenn du dich entscheidest, nicht politisch zu sein, ist man ja auch schon politisch. Ich meine, wenn ich jetzt anfange, ich weiß jetzt auch nicht, Yellowtail zu verkaufen, dann kann ich jetzt nicht sagen, na ja, ich bin unpolitisch, ich verkaufe das jetzt einfach. Also, dass man das tut, ist ja schon eine Entscheidung. Und von dem her, ja, also ich bin jetzt keine laute Person. Ich werde jetzt, zumindest habe ich bis jetzt nicht auf Instagram ein Video gemacht, wo ich dieses und jenes verklage oder nur noch standardmäßig 100% biologisch dynamische Weine verkaufe. Aber wenn mich jemand fragt im Laden, wie setzt sich deine Weinkarte zusammen, dann sage ich schon, ja, zu 90% von dem, was ich da habe, ist auf jeden Fall mindestens biologisch bis biologisch dynamisch. Und der Rest hat auch seine Berechtigung durch Botschaft, durch Zukunftsprägung.
Würdest du einen Weingut aus ethischen Gründen meiden? Wenn du den Wein super findest, wenn du den absolut überzeugend findest, wenn der dich fasziniert und du merkst jetzt, dass die nicht unbedingt sauber arbeiten, dass die, keine Ahnung, hälftige Flaschen nehmen oder mit Chemikalien, bla bla bla, die Kartons beschmieren oder jetzt übertrieben formuliert. Oder eben eine andere politische Überzeugung haben als du zum Beispiel. Also wäre das für dich ein Grund, das Produkt zu ignorieren?
Ja, wäre es schon. Natürlich hat jedes Weingut so seine Daseinsberechtigung und es macht für ihr in irgendeiner Sinn, wird schon Sinn machen, warum es das gibt und so. Aber ich muss es jetzt persönlich zum Beispiel halt nicht kaufen. Und dann ist es letzten Endes eben eine persönliche Entscheidung. Irgendwo fließt das Persönliche auch immer mit. Und wenn ich meine Überzeugungen habe und sie nicht selber einhalten kann, dann wüsste ich jetzt auch nicht, wofür die Überzeugungen stehen sollen.
Ja, finde ich gut. Also finde ich auch, dass man es viel zu selten nach außen trägt. Und meistens resultiert es ja aus einer gewissen Erfahrung, Erkenntnis, die andere nicht haben können. Und deswegen das nach wie vor dann entweder kaufen oder konsumieren oder wie auch immer. Und
genau.
Es ist ja immer eine Frage, wie man es macht. Man muss ja nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern manchmal informativ. Und kann das dann entsprechend ja auch in der Weinberatung, wenn jemand fragt, haben Sie das und das? Nein, ich habe das nicht aus den Gründen, kann man es ja verargumentieren, ohne dem anderen ein schlechtes Gefühl zu geben. Das ist ja dann eigentlich rhetorische Versiertheit.
Ja, genau, das stimmt. Bin ich absolut dafür. Es gibt, ich glaube, jeder von uns hat so Überzeugungen und Tugenden und so weiter und so fort. Und wir werden aber irgendwie fast jeden Tag damit konfrontiert, mit Situationen, die unsere Überzeugungen und Tugenden zu überwerfen. Einfach, dass man sagt, okay, hier kauf doch diesen Wein, dafür bekommst du die und die Prozente oder so und so dieses Merch oder was auch immer oder die Hilfeleistungen. Dann verkaufst du das, obwohl du eigentlich selber gar nicht dazu stehst. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
Ja, dass man sich selber treu bleibt.
Ja,
in
genau.
Gewisser Weise. Also ich finde schon manchmal interessant, sich auch selber zu überdenken und manchmal zu revidieren, weil die Weinwelt, wie du es vorhin auch sagtest, sich ja gravierend verändert. Aber man sollte trotzdem eine Basis haben. Ich finde es auch interessant, so diese Entscheidung, welche Trends begleitet man? Welche sollte man unterstützen? Welche sollte man intensivieren? Also sich seiner Verantwortung insofern bewusst werden, dass man ja ein Katalysator sein kann. Und das unterstützt.
Wenn du wie ein alter Seemann an diesem granitigen Hügel stehst, also dort, wo der Wind von der Forsby herüber weht, der Geschichten von fernen Stürmen erzählt und du denkst, Südafrika, du widerspenstiges, sonnendurchtränktes Land, du hast Apartheid, Goldrausch und endlose Debatten über Terroir überstanden und mittendrin steht dieses Anwesen, das seit 1756 eine Familie durch alle Wirren trägt, als wäre Wein die einzige vernünftige Antwort auf Geschichte. Meerlust. Der Name selbst ist schon eine kleine Ikone. Meereslust oder Sehnsucht nach dem Meer, obwohl die Reben hier nicht direkt am Strand wachsen, sondern ca. 5 Kilometer landeinwärts, wo die kühlen Brisen vom Atlantik wie ein unsichtbarer Regisseur alles feinjustieren. Und dann der 2024er Chardonnay. Keines der buttrigen Monster aus den 90ern, aber auch kein minimalistisches Naturweingeflüster, sondern etwas dazwischen, elegant strukturiert mit diesem typischen südafrikanischen Selbstbewusstsein, das sagt, ich kann beides, Frische und Tiefe. Und das ohne mich dafür zu entschuldigen. Die Mayberg-Familie hält das Ruder seit 1756. Henning Huizing, ein deutscher Einwanderer. Ja, wieder mal ein Deutscher hat das Land 1693 erkannt. Aber richtig los ging's erst mit Johannes Mayberg. 8 Generationen später führt Hannes Mayberg das Erbe. Ein Mann, der in Stellenbosch studiert hat. Zeit bei keinem Gelingeren als Château Lafite in Bordeaux verbracht. Und das Gut zu einem der ikonischsten Südafrikas gemacht hat. Ja, Meerlust ist mittlerweile ein Nationaldenkmal. 110 Hektar Rebfläche, tief verwurzelt in Granitböden, die die Reben zwingen, richtig hart zu arbeiten. Früher bekannt für süße Dessertwein, dann Pionier mit dem Rubicon, einem der ersten großen Bordeaux-Blends Südafrikas in den 1970ern. Der berühmte Giorgio Dalla Sia hat in den 1970ern bis 2003 den Grundstein gelegt. Chris Williams modernisierte bis 2019 und seit 2020 lenkt Wilm Trütte das Ganze mit frischer Präzision und regenerativem Ansatz. Kein Hype, kein Marketing, Theater, einfach kontinuierliche Arbeit. Auf einem Stück Land, das 15 Kilometer südlich von Stellenbosch liegt und von den Abendnebeln und Meeresbrisen profitiert. Der 2024er Chardonnay kommt aus ausgewählten Parzellen, darunter Quarry und Oaklev, von Böden aus zersetzten Granit, Grauwacke und diesen duplexartigen Schichten, die Drainage und Mineralität liefern. Das Klima hier ist mediterran mit maritimem Einfluss, also heiße Tage, kühle Nächte, nur moderate Niederschläge, aber stetig diese Brisen von der Forzbe, die die Trauben langsam reifen lassen und das ist gerade beim Chardonnay so wichtig, die Säure bewahren. 2024, ein solides Jahr in Stellenbosch. Stabile Bedingungen, keine extreme Hitzewellen, die Frische gekostet hätten und die Trauben wurden handverlesen, schonend gepresst und der Wein zeigt diese Balance, die mehr Lust ausmacht. Nicht zu opulent, nicht zu asketisch. Und das macht für mich Stellenbosch aus. Wir haben auf der einen Seite dieses kraftvoll, aber nicht überladende, was wir mit Übersee assoziieren. Auf der anderen Seite haben wir nicht dieses Verbissene, was wir oft in der alten Welt finden. Wilm Trütte hat hier eine unglaublich erfolgreiche Kombination aus 30% neuen, 33% zweit- und 32% drittbelegten Fässern mit einem Volumen von 300 Litern und erstmals mit 5% Betontanks gearbeitet. Das bringt Frische und diese linearen Strukturen, ohne die cremige Textur zu opfern. Also kein Überoak-Drama, wie bei manchen älteren Chardonnays, die nach Buttertoast rochen, als hätten sie einen Toastmaster-Wettbewerb gewonnen. Trütte hat das Ganze eleganter gemacht, feiner, frischer, trickiger. Ja, was mehr Lust so besonders macht, ist diese ruhige Kontinuität in einem Land, das oft genug von Stürmen durchrüttelt wurde. Hannes Meiber hat es gut nicht auf Trends gesetzt, sondern auf Terroir. Die Nähe zum Meer. Ja, es sind, wie vorhin erwähnt, nur 5 Kilometer. Die bringt diese kühlen Einflüsse, die Chardonnay liebt. Eine langsame Reife, konzentrierte Aromen, natürliche Säure. Während in manchen Teilen der Welt Winzer mit Mikrooxidation und allen möglichen Tricks jonglieren, stehen die hier einfach da und nutzen die natürlichen Gegebenheiten und machen Wein, der altert. Bis zu 15 Jahren Potenzial, perfekt trinkbar nach 6 Jahren. Denn die Säure und die Mineralität tragen ihn. Der 2024er Chardonnay von Merlus ist eine Hommage an das, was Merlus schon immer war. Bodenständig groß. Kein Massenproduzent, kein Garagenguru, sondern ein Familienbetrieb, der konsequent Qualität liefert. Rubicon ist definitiv der Star, aber der Chardonnay zeigt, wie vielseitig das Terroir ist. In einer Welt, wo Wein oft entweder überteuert, elitär oder industriell fade, steht Merlus da wie ein gut gelaunter Rebell. Der 2024er Chardonnay ist kein Lautsprecher, er ist der stille Begleiter, der dir zeigt, warum man Wein trinkt. Er macht aus einem einfachen Abend etwas Besonderes, ohne je aufdringlich zu werden. Südafrika in einem Glas, mehr Lust in Reinform. Trink ihn langsam. Lass dich den Wind spüren und dann grinst dich an, weil guter Wein manchmal die schönste Sehnsucht nach dem Meer stillt. Besonders dieser. Danke für dieses Chardonnay, danke für dieses Weinerlebnis, dem Hause Merlust und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Sind Trends für dich wichtig? Also versuchst du, alle zu verstehen, alle mitzunehmen, alle zu begleiten, alle zu demontieren vielleicht, wenn du jetzt gerade deine Liebe zu den traditionellen Weinen wiedergefunden hast und das alles Neue ist Quatsch, übertrieben formuliert, also überspitzt formuliert. Mhm. Oder bist du auf jeder Welle mit dabei und ganz weit vorne?
Ich glaube, ich bin schon eine, die gern versteht, warum das da ist oder warum es jetzt gerade das Ding ist. Und dann muss ich halt auch für mich selber entscheiden, ob das jetzt für mich wichtig ist, das zu haben oder das nicht zu haben. Und vieles verstehe ich natürlich auch selber nicht. Und dann, wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich das auch nicht wiedergeben, würde ich jetzt mal behaupten. Meine Trends sind, glaube ich, jetzt für mich jetzt nicht so wichtig, sofern ich es nicht verstehe, ne? Also ich meine, was war das vor, mein Naturwein zum Beispiel, das war damals auch ein Trend, Ich meine, Trends kommen ja von irgendwo her, aus irgendeinem Grund sind sie gekommen, meistens politisch. Und Naturwein ist ja auch wichtig, also dass dieser Punkt gekommen ist, dass man sagt, okay, ja, hier wenig Einfluss im Wein einfach sein lassen, einfach werden lassen und so weiter und so fort. Und das ist ja ein damaliger Trend, der mittlerweile kein Trend mehr ist, sondern etwas, das einfach da ist, was sehr toll ist. Mhm. Und auch jetzt aktuell, ich meine, mit dem alkoholfreien Wein, das ist ja, ich glaube, nicht mehr wegzudenken oder generell alkoholfrei. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das
siehst. Bei dir auch ein Thema in der Weinbar?
Ja, also ich höre es einfach sehr oft. Ich habe keinen alkoholfreien Wein bei mir im Ausschank, aber ich habe andere alkoholfreie Getränke, jetzt von Sparkling Teas bis Kombuchas und so weiter. Sowas in die Richtung, aber eben keinen alkoholfreien Wein.
Und gibt es da eine andere Preissensibilität als beim alkoholischen Getränk? Oder sind die Leute aufgrund der Situation der Weinbar trotzdem bereit für ein alkoholfreies Getränk 12 Euro zu bezahlen? Im 01er Ausschank.
Ich habe tatsächlich keine Beschwerden bekommen über die Preise der alkoholfreien Getränke.
Ja, super.
Ja, also das hat mich auch gewundert. Ich hätte es auf jeden Fall auch argumentieren können, weil es ist einfach manchmal mehr Handgriffe und mehr zu tun als manchmal im Wein. Vor allem, weil wir ja auch wirklich nur diese handwerklich produzierten Kleinstmengen haben, wo es gar nicht möglich ist, einen kleineren Preis zu verlangen. Und da bin ich also auch positivst überrascht, dass es keine Kommentare dazu gibt.
Was kosten die Sachen im Außerhausverkauf, du anbietest?
18 Euro oder sowas ist die Flasche, glaube ich, aktuell. Dann habe ich was anderes für 28 mal da gehabt und ja, sowas um den Dreh herum.
Das wird gekauft?
Ja,
für 28 schon. Euro?
Ja, tatsächlich. Schön. Ja.
Ist, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Denkprozess, den viele, die es kritisieren, auch sich vergegenwärtigen müssen, dass, wenn ich ein gutes Grundprodukt haben möchte, ich da eben genauso viel Geld teilweise ausgeben muss wie für ein alkoholisches Getränk. Ja. Und nur dann eigentlich auch ähnliche Facetten oder ähnliche Geschmacksbesonderheiten haben kann, wie beim alkoholischen Getränk.
Ja, absolut. Da muss man, glaube ich, echt mit dem Gedanken weggehen, dass man für bei einer Flasche Wein für den Alkohol zahlt. Das ist einfach nicht der Fall.
Kann ein alkoholfreies Getränk genauso faszinieren wie Wein? Also dich genauso faszinieren? Ich will es gar nicht mal so global sehen wie Wein. Oder hat Wein dann doch irgendwas anderes, irgendwas Besondereres?
Ich glaube ja, dass was bei Wein der Fall ist und bei alkoholfrei nicht, ist das Potenzial. Ich meine, der Wein verändert sich durchs Lagern und Alkohol und Säure und Aromen und so weiter und so fort. Das geht ja ins Tertiäre und so weiter. Und bei alkoholfrei glaube ich nicht, dass sich da irgendwas verändert. Das wird irgendwo, denke ich, zweidimensional bleiben.
Könnte ein super spannendes Thema sein, auch wie sich das entwickelt. Ich glaube, das MHD steht noch ein bisschen als Problemfaktor da, dass das ja im Prinzip ein Lebensmittel ist. Deswegen muss es Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Deswegen kann man nicht wirklich ausprobieren, ob die Sachen reifen. Teilweise haben Produzenten, ich glaube, Biberunge macht das, dass die gereifte Weine auch abfüllen als alkoholfreie Weine oder gereifte Weine entalkoholisiert.
Ja, stimmt.
Lassen da habe ich auch mal was auch mit Lagen arbeiten, mit großen Gewächsen. Also versuchen, dieses Thema so ein bisschen weiterzuspielen. Ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen. Aber wie kann man sonst Nicht-Weintrinker erklären, warum Wein überhaupt so besonders ist?
Ich glaube.
Wir wissen das ja beide, aber jemand, der vielleicht da irgendwie anfängt und das der stimmt, da, ja. Dass man sagt, ey, probier mal einen Wein, ist ja gerade auch ein Problem, dass 20% der jetzt, nicht ein Problem, ist eine Gegebenheit, dass 20% der Jugendlichen heutzutage gar keinen Alkohol mehr trinken, somit auch keinen Wein. Mhm. Aber wenn jemand interessiert ist,
ja.
Gibt es da irgendwelche Gedanken, die man mit auf den Weg gibt, wo man sagt, achte darauf, dann verstehst du Wein?
Das ist gerade mein Hauptthema tatsächlich. ich sag mal, wenn einer zu mir sagt, er trinkt keinen Alkohol, werde ich wahrscheinlich nicht anfangen, ihm dann zu reden, dass er Alkohol trinken sollte. Aber wenn einer damit anfangen möchte, und das ist ja gerade mein Thema, ich mache gerade den Ausbilderschein und es wäre vielleicht jemand auch interessiert, eine Ausbildung anzufangen mit der Option eben die Sommelier-Ausbildung zu machen oder die Weiterbildung besser gesagt. Das ist schon spannend. Ich glaube, da hatte ich letztens auch einen Moment mit einer mir sehr wichtigen Person. Wir waren im Keller und haben eine Flasche gefunden, eine Glasflasche, mit der Aufschrift, handgeschrieben, Apfelsaft, 1964.
Wow!
Und das war ganz interessanterweise auch der Jahrgang von dieser Person. Und
ja.
Und wir haben uns gedacht so, wow, okay, machen wir das mal auf und probieren's. Und spannenderweise krass. Hat es nach Apfelsaft geschmeckt. Also es war echt noch trinkbar.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Es ist schon spannend, was die Natur so machen kann, ne? Wenn du nichts reingibst ja. Und einfach im Dunkeln lässt. Und also das hätte ich wirklich nicht erwartet. Aber jedenfalls glaube ich, wenn man da jetzt irgendwie einen Wein stattdessen hätte und du sagst, okay, das ist dein Jahrgang hier, das ist ja ein persönlicher Punkt, so wenn du die Brücke damit aufbaust, etwas Persönliches erst anzufangen und dann weitergehst. So, okay, wie war dieser Jahrgang oder was ist mit diesem Wein oder was ist hier dieses und jenes? Das ist ja auch nach den Strukturmethoden der Didaktik habe ich jetzt letztens gelernt, hier vom Bekannten zum Unbekannten, zum Nahen, vom Nahen zum Fernen, vom Allgemeinen zum Spezifischen. Ich glaube, das ist, glaube ich, am einfachsten, wenn du ihnen etwas gibst, was sie kennen. Wie jetzt der Jagd ja. oder wo sie herkommen ja. oder warum sie aus dem Dorf, wo sie kommen, dieser Wein wächst, um von dem dann weiterzugehen.
Super Gedanke. Also so habe ich noch nie Lernen betrachtet, dass man versucht, etwas Vertrautes erstmal zu nutzen, um eine gewisse Neugierde beziehungsweise ein Grundvertrauen zu erzeugen.
Ja.
Und dann das weiterspielt mit etwas, was gleich, aber ganz anders ist, um mehr oder weniger das Interesse noch weiter zu öffnen.
Ja.
Wow, super. Darüber könnte man ein Buch schreiben.
Ja, ich. Wie man das macht. Stimmt.
Krass. Ja. Wolltest du mal ein Buch schreiben? Hattest du das mal vor? Oder hast du es vor? Hast du das?
Ich hab's schon oft vorgehabt tatsächlich, aber jedes Mal wieder aufgegeben.
Okay.
Ich glaube, ich habe nicht die Geduld dafür und auch nicht die Wortgewandtheit, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich habe mir gedacht. Ich glaube, wir in der Gastronomie, wir könnten alle ein Buch schreiben. Von allen möglichen Situationen und schönen Situationen bis zu skurrilen Situationen. Das ist schon, was wir so erleben tagtäglich, das ist besonders.
Gibt es welche, die du zum Besten geben möchtest, die vielleicht beeindruckend sind oder die erschreckend sind oder?
Ach,
weil sowas begeistert ja, finde ich, immer, was man erlebt und was wir auch alles erleben. Und ich finde es manchmal schade, wenn man die eben nur für sichtbar hält.
Ja, was haben wir denn da so erlebt in unserem Leben? Also was ich ganz, ganz spannend war zu Londoner Zeiten. Wir hatten einen Weinkeller, und ja. also tatsächlich unten im Keller. Und ich weiß noch, dass ich runtergegangen bin, um eine Flasche Wein zu holen. Da habe ich gehört, dass da irgendwas raschelt. Und habe mir gedacht, mein Kollege ist da, und habe nichts gedacht und bin hochgegangen. Und hat sich dann herausgestellt, dass sich ein junges Mädel da rein verirrt hat oder sich reingestohlen hat und Wein geklaut hat.
Wow!
Die wurde aber gefasst, die saß ja. dann oben. Und dummerweise für sie hat sie tatsächlich alle Korkflaschen eingesammelt.
Oh Gott.
Ach. Ja.
Okay, was ist dann passiert?
Naja, sie saß dann oben auf einem Stuhl vor der Küche und hat auf die Polizei gewartet. Die Polizei habe so lange gebraucht, dass ich schon gegangen bin. Also ich schätze mal, sie wurde mitgenommen, aber ich glaube nicht, dass das viel passiert ist, weil ja einfach eine Tüte voller Korkflaschen drin war.
Ja, verrückte Welt, kann man nur sagen, ne?
Ja, absolut.
Ja. Mir ist eine Flasche runter im Weinkeller runtergefallen, der war auch eine Etage tiefer und ich habe wirklich so laut dann aus der Entrüstung heraus, weil es eine teure Flasche war, gebrüllt.
Oh.
Weil es war so stressend, es war so dieser Moment, wo ich mich so komplett entladen habe. Und dann bin ich dann später ins Restaurant gekommen, mich haben alle nur angeguckt, also das haben alle gehört, wie dieser Brüller aus dem Keller kam. Und es war so, weil du versuchst, das zu zelebrieren und alles ruhig und schön und damit einmal... entblößt du dich selber durch deine Emotionalität, und alle haben mich nur angeguckt, gegrinst, und ich dachte, oh nein, ich will bitte im Boden versinken.
Oh ja, das verstehe ich. Aber das können wir, glaube ich, alle nachempfinden.
Und dann hatten wir bei uns, das fand ich ganz witzig, in der Weinbar einen Platz, den haben wir so mehr oder weniger, der hieß auch Tisch 9, und da haben die Leute immer drauf gestritten. Also jedes Mal, wenn ein Pärchen kam, haben die ja drauf gestritten. In irgendeiner Phase, oder waren irgendwie haben stark diskutiert, oder da war irgendwie eine ganz komische Magie an dem Platz.
Okay.
Das war zu 90%, also auch ganz, ganz verrückt eigentlich. Und da haben wir dann teilweise schon Wetten drauf abgeschlossen. ob die froh und glücklich rausgehen oder ob sie getrennt gehen. Ach, die fand ich auch ganz niedlich.
Scheint es gibt wirklich viel Platz zu erzählen. Ja, absolut.
Ja, so ungefähr, genau, da. Aber sonst so wissensmäßig, gibt's für dich ein Buch, wo du sagst, es fehlt eigentlich noch? Wenn sie über Wein wissen, es gibt immer weniger Bücher, weil es halt so aufwendig ist, man verdient nicht wirklich viel. Es ist purer Enthusiasmus oder pure Euphorie, warum man heutzutage ein Weinbuch schreibt. Und man merkt es auch in Buchhandlungen, es gibt so wenig Weinbücher, es ist so schade. Teilweise mehr Gin-Bücher in manchen Buchhandlungen. Was würdest du wissensmäßig festhalten wollen? Oder was findest du wichtig, dass man darüber redet?
Ich habe mir letztens gedacht, wie oft ich eigentlich gefragt werde, was mein Lieblingswein ist.
Mhm.
Und jedes Mal gebe ich als Antwort, naja, also kommt auf die Situation an, wie es halt immer auch auf die Situation drauf ankommt. Ich meine, ja, wir trinken jetzt um 16 Uhr eine Flasche Rotwein bei 20 Grad, das ist jetzt auch eher unüblich. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie spannend, wenn man so ein Buch hat, so, hey, du sitzt mit deinem Partner um 17 Uhr am Strand. Mach dir doch sowas auf. Mhm. Dass man einfach so irgendwie, keine Ahnung, 150 Situationen beschreibt und dazu immer eine Flasche Wein. Ich glaube, das ist...
Herrlich.
Ja.
Wow, das ist super.
Ich glaube, das würde ich lesen.
Ja, vor allen Dingen, also du hast dann Geschichte dabei, du hast Emotionen mit dabei. Du kannst es ja auch rückschließend machen, dass du sagst, ich habe die Flasche Wein, welche Situation muss ich dafür basteln?
Ja.
Dass die sich optimal präsentieren. Und es ist ja nicht nur diese Urlaubssituation, die man üblicherweise hat, wo man sagt, da schmeckt der Wein, also jetzt den Toskana-Wein, der Toskana schmeckt ja nochmal anders, wegen Luftdruck, wegen dem Essen, wegen, also das geht ja bis zurück, dass die Gläser mit anderem Wasser gewaschen werden.
Ja.
Warum der Wein, der dann später daraus ausgeschenkt wird, sich anders präsentiert.
Mhm.
Also es gibt so viele Parameter, und sowas alles mit aufzunehmen, wow.
Das hört man vielleicht ein
Buch zusammen. Kann ich irgendwie vorbestellen, dein Buch? Ja, super, mega. Na, ich wollte jetzt die Arbeit meinen, ich würde dich wirtschaftlich unterstützen mit dem Buch. Und die erste Order aufgeben oder so, finde ich super. Das könnte man auch noch digital dann gestalten. Also teildigital dann irgendwie.
Ja, wie eine App, ne?
Großartig. Ist sonst das Digitale für dich wichtig? Also werden digitale Weinkarte für dich in der Weinbahn Thema? Oder brauchst du irgendwas Digitales im Alltag? Wird KI für dich ein Riesenthema? Oder ignorierst du das konsequent und schreibst all deine Weinkarten noch mit der Hand?
Also meine Weinkarten schreibe ich auf dem Laptop auf Word tatsächlich. also ganz klassisch. Digital, ich weiß jetzt nicht, Weinkarte digital sehe ich jetzt nicht so sehr, weil ich schon gern das Haptische habe, auch wenn es wahrscheinlich mehr Sinn macht, digital umzusteigen, weil man kein Papier mehr braucht. Aber da bin ich noch nicht, ich weiß auch nicht, ob ich da hinkomme. Und sonst bin ich, also ich dachte immer, dass ich digital, also dass ich mit Computern und so umgehen kann. Bis ich jetzt bemerkt habe, ich brauche einen neuen Laptop, und da habe ich meinen Mitarbeiter gefragt, ob er mir helfen kann. Er hat mich seitdem als Omi bezeichnet.
Oh, nein!
Weil ich anscheinend doch sehr rückschrittlich bin. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass man heutzutage bei Word nicht mehr dieses umgedrehte P benutzt. Wusstest du das?
Das umgedrehte P?
Ja.
Ich gucke jetzt gerade auf die Tastatur. Was ist denn? Das ist ein Q. Oder welches
meinst
du? Also
diese Platzhalter. Zwischen den Zeilen, zwischen den Buchstaben oder zwischen den Wörtern.
Ach so, das habe ich ohnehin nie benutzt.
Ja, da. Siehst du? Okay. Naja, gut. Also jedenfalls bin ich da wohl doch nicht so fortschrittlich. Und ja.
Ja.
Aber ich verstehe es auf jeden Fall, wenn man das tut. Wir haben hier auch viele Kollegen, die das eben, die Weinkarte eben auch digital haben. Ansonsten brauche ich meinen Laptop für die Weinkarte, für die Inventur und fürs Kassensystem.
Ja, aber es wäre für dich darüber hinaus gedacht, nicht irgendwie was Interessantes, dass du ein kleines 3D-Männchen hast, das dir als vermeintlicher Händler einen Besuch abstattet und du beraten wirst, oder dass sowas jetzt überdimensioniert gedacht bei dir in der Weinbar Einzug hält, dass ihr da irgendwie mit digitalen Elementen arbeitet, Videos ablaufen lasst, im Glas oder bla bla bla.
Also ich glaube nicht.
Kleine Bildschirme auf den Tisch einbaut oder Visualisierung.
Ich meine, ich sag niemals nie, aber das sehe ich jetzt tatsächlich nicht so. Ich glaube, wir sind in der Gastronomie schon noch, also vor allem in unserem Segment schon noch in einem Bereich, wo man gern das Persönliche hat, wo man die Leute am Tisch haben möchte, der ihm wirklich erklärt, was hier eigentlich los ist, warum das so schmeckt, wie es schmeckt, oder eine persönliche Beratung schätzt. Ich glaube, da können wir uns auch glücklich schätzen, solange es noch so ist. Und irgendwann wird es definitiv ein Thema sein, mit KI zu arbeiten. Aber da wird wahrscheinlich erstmal die Systemgastronomie drankommen.
Wahrscheinlich, ja. Gibt es für dich irgendeine digitale Wunschlösung für den Handel, dass du sagst, sowas ist für mich eine Grundvoraussetzung, wo, also das, keine Ahnung, dass du einen Online-Shop bestellen kannst, um Zeit zu sparen, dass du Sprachnachrichten übersenden kannst oder bist du da auch so der persönliche Typ und sagst, ich ruf lieber an, mach vor Ort Termine, hab den Winzer lieber bei mir oder?
Ja, da bin ich auch wieder, ich persönlich gerne persönlich, gern,
ja,
dass ich jemanden habe, der mir sagt, okay, wenn ich das jetzt bestelle, kommt es ungefähr dann und dann, oder der Wein ist aus, stattdessen empfehle ich dir dieses und jenes. Es kann wahrscheinlich eine KI auch machen. Und wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen. Ich glaube, es gibt ja für alles schon so ein Programm, das dir Sachen verkauft, ohne dass man es selber hat. Man nehme hier Amazon oder Uber oder Airbnb, das ist ja alles, sie verkaufen eine Leistung, dass sie selber nicht mal haben. Das wird möglicher vielleicht beim Weinhandel auch mal irgendwann so sein, dass es eine riesige Plattform gibt und alle Händler sind da drauf und du als Käufer gehst auf die Plattform und kaufst halt den Wein über diesen Händler und der schickt dir das, aber alles ist zusammengefasst.
Das auf professioneller Ebene, das gibt's in der Tat noch nicht, ja.
Ja.
Ah, spannend, super Gedanke eigentlich.
Wahrscheinlich kommt das.
Finde ich interessant. Was ich interessant fände, eine 3D-Brille und dann durch eine Weinlandschaft laufen. Also es gibt ja so viele Weinlandschaften, wo man selber wahrscheinlich nie oder kaum hinkommt, aber Gäste es sich wünschen, beziehungsweise teilweise erwarten, dass man dort schon war. Also sprich, du hast von Australien erwähnt. Ich weiß nicht, wann ich mal nach Australien komme, aber wollte gerne. Aber wenn ich jetzt durchs Barossa zum Beispiel gehen könnte und dort, du kannst sowas mit Street View natürlich, aber da bist du nur in den Straßen, nicht in den Weinbergen und dann vielleicht irgendwas hast, was das erklärt. Sowas fände ich vielleicht
total spannend. Ja, das ist natürlich auch sehr toll, das stimmt.
Weinreisen, hast du noch viele Weinreisen? Kommst du noch viel raus, trotz der Selbstständigkeit? Ist sowas für dich wichtig?
Also ich komme nicht viel raus, aber ich versuche es so gut es geht. Also das letzte Mal war ich ja tatsächlich in Châteauneuf-du-Pape, fand es auch ganz, ganz toll. Und ich würde es auch
toll, immer... Muss man unbedingt mal gemacht haben, oder?
Schon
den unscheinbaren Marktplatz mit dem Chateau oben oder mit dem Schloss oben drauf, dann die Gegend und das Dörfliche eigentlich dort. Ja. Und dann sagst du, boah, hier kommt Schande auf den Papp her.
Ja, genau. Oder auch in Ermitage, da war auch diese La Chapelle.
Wenn du oben diese kleine Kapelle siehst,
ja,
und
genau,
dann, ja.
Ja, bisschen Fan-Moment, so wenn man so jahrzehntelang immer so Fotos gesehen hat, wie irgendwelche Sommeliers da draufsteigen und dann bist du selber da und denkst du so, wow, schön. Ja, das war schon cool. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, ob jetzt digital oder nicht digital, dass man einfach diese Gegenden sieht, wo der Wein herkommt.
Das ist ein ernst gemeinter Appell. Bitte vergesst Cognac nicht. Ich hatte letztens wieder so ein Erlebnis. Ich habe ein Glas Cognac gehoben und dachte mir, das ist nicht Cognac. Das ist Meer. Also nicht metaphorisch, sondern buchstäblich. Das erste, was die Nase trifft, ist Jod, Salz, Meereswind. Das feuchte Holz eines alten Kellers, 10 Meter vom Ozean entfernt. Als hätte jemand beschlossen, einen der ältesten, ehrwürdigsten Cognac-Könige Frankreichs in einen Rockpool am Atlantik zu tauchen und zu schauen, was passiert. Was passiert ist dies. Einer der einzigartigsten, aufregendsten, im besten Sinne verwirrendsten Brände, die das Cognac-Appellationssystem je hervorgebracht hat. Lass mich bei der Ile de Ré anfangen. Diese liegt im Atlantik. Ist 30 Kilometer lang, 5 Kilometer breit, maximal 22 Meter über dem Meeresspiegel. Und das Meer? Umgibt sie von allen Seiten wie ein ehrgeiziger Nachbar, der immer über den Zaun schaut und gelegentlich herüberschwappt. Die Insel selber gehört administrativ zum Département Charente-Maritime. Und das Département Charente-Maritime gehört zur Cognac-Appellation. Genauer, zur Unterzone Bois à Terroir, dem westlichen Cru der Appellation. Auf dem Papier Cognac. In der Realität ein Stadtland mitten im Atlantik, dessen Böden kalkig und sandig sind, dessen Reben vom Meerwasser eingesprüht werden, dessen Luft nach Kelb und Salzmarsch riecht. Und das seit Jahrhunderten. Salz, Austern und Frühkartoffeln produziert. Ja, richtig gehört, Frühkartoffeln. Es waren die ersten ihrer Art, die in Frankreich eine eigene AOC-Bezeichnung erhielten. Cognac wiederum hat man traditionell hier nicht gemacht. Niemand kam auf die Idee. Die Insel war zu weit, zu salzig, zu atlantisch für den edlen Eau de Vie der Grand Champagne. Bis Camus ankam. Und Camus, das muss man verstehen, kam nicht, um Kompromisse zu machen. Und um das zu verstehen, muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Frankreich befindet sich mitten im wirtschaftlichen Aufschwung. Nach dem Copton-Chevalier-Abkommen von 1860, das den freien Handel von Wein und Brandy zwischen Frankreich und England ermöglicht hatte. Der englische Markt eröffnete sich, Cognac boomt. Und Jean-Baptiste Camus, Winzer, Destillateur, offenkundig unfähig, eine bescheidene Karriere zu führen, gründet die Marke La Grande Marque und beginnt, Cognac nach England zu exportieren. Sein Sohn Edmond wird 1894 Kellermeister und tut etwas, das die gesamte Branche verändert. Er füllt Cognac in beschriftete Flaschen ab, statt ihn in Fässern zu verkaufen. Das klingt nach einer Kleinigkeit, es ist keine. Die Marke entsteht erst, wenn ihr Name auf der Flasche steht. Camus gehört noch immer sich selbst. 500 Mitarbeiter, 8 Länder, 3 Kontinente, Exporte in über 100 Länder und obendrauf der größte private Besitzer von Baudry-Weinbergen. 188 Hektar im rasend begehrtesten Cru der gesamten Appellation. Also, zurück zur Ile de Ré. Die Reben wachsen auf kalkhaltigen, sandigen Böden, der die Wurzeln zur Tiefe zwingt und dabei die Mineralien des alten Meeresgrund aufnimmt. Uni Blanc. Die dominierende Cognac-Rebe wächst hier unter Bedingungen, die sie anderswo nicht kennt. Der Atlantik trägt täglich Salzspray über die Weinberge. Kelb, Seetang, meterlang, unerschöpflich, liegt an den Stränden und gibt der Inselluft einen Jodgehalt, der messbar ist. Messbar in der Luft, messbar in den Trauben, messbar im Destillat. Und das ist keine Metapher, die Uni Blanc-Trauben der Ile de Ré enthalten nachweislich höhere Jodkonzentrationen als alle Festlandsreben der Cognac-Appellation. Und dieses Jod landet in der Gärung, in der Destillation, im Fass und schließlich im Glas. Es ist das, was den Fien Island von allen anderen Cognacs dieser Welt unterscheidet. Er trägt das Meer nicht nur gustatorisch, nicht nur aromatisch, er trägt es chemisch in sich. Und Camus war die erste Maison überhaupt, die in den frühen 2000er Jahren beschloss, Cognac tatsächlich auf der Ile de Ré zu produzieren. Niemand hat es vorher getan. Niemand hat sich gefragt, warum eigentlich nicht. Die Vinifikation beginnt mit Uni Blanc, Mitte Oktober geerntet, wenn die maritimen Nächte die Reife gebremst und die Säure erhalten haben. Vergärung auf der Hefe, Surly, damit die ozeanischen Geschmacksstoffe sich vollständig mit der Frucht verbinden. Doppeldestillation in kleinen 2500 Liter Brennblasen, wie es Camus seit Generationen macht, kleiner als üblich, für kleinere Blasen intensivere Aromatik produzieren, dafür langsamer und aufwendiger. Das ist die Intensity Distillation der Maison. Teile des Vorlaufs werden fraktioniert zurückgeführt, was aromatische Intensität erzeugt, ohne die Balance zu zerstören. Das Entscheidende, die Eau de Vie reift in einem extrem feuchten Keller, direkt auf der Ile de Ré, in leicht getoasteten Eichenfässern. Feucht bedeutet hier ernst genommen. Die Meeresfeuchtigkeit der Atlantischen Insel dringt in die Keller, umgibt die Fässer, kühlt und befeuchtet und bremst die Verdunstung. Der Keller ist somit nicht Lagerstätte, er ist Mitproduzent. Er ist ehrlich über seine Herkunft. Er riecht nach der Insel, die ihn gemacht hat. Er schmeckt nach dem Boden, dem Wasser, dem Wind. Und genau das ist in der Spirituosenbranche, die gelegentlich verwechselt, was Luxus und was Theater bedeutet, seltener als man denkt. Jean-Baptiste Camus gründete 1863 ein Haus mit dem Versprechen, vom Weinberg bis zur Flasche die Kontrolle zu behalten. 160 Jahre später macht sein Nachfolger Cognac auf einer Atlantikinsel, wo vorher niemand Cognac gemacht hat. Das nennt man konsequent. Oder, je nach Perspektive, stur, mutig, richtig. Vielen Dank für den Mut, vielen Dank für die Sturheit, dem Cognac-Haus Camus und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Gibt's für dich noch eine Bucketlist, wo du sagst, da möchte ich gerne noch hinreisen? Oder gibt's für dich absolute Traumorte, wo du sagst, die sollte jeder mal gesehen haben?
Also Napa Valley ist auf jeden Fall, was ich unbedingt mal sehen möchte.
Ja.
Ich habe noch so viel zu sehen, ehrlich gesagt. Also fangen wir mal, Priorat möchte ich auch mal sehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, das ist auch toll sein mit diesem Boden und so.
Ja.
Und diese kleinen Weinstöcken.
Auch die Hitze mal miterleben.
Ja, genau. Wie das ist mit dem dunklen Gestein.
Ja.
Das wäre auf jeden Fall auf der Bucketlist. Ansonsten, ich war im Dorotal letztes Jahr. Das fand ich faszinierend.
Ja.
Wie die Mosel eben auch. Also das ist schon sehr beeindruckend, wenn du da so oben stehst und dann die ganzen Windungen des Flusses anschaust.
Herrlich, ja. In Trittenheim oben und diese Schleife anschaut, das finde ich so, oder Leiben ist es ja, toll und beeindruckend und eigentlich so nahe. Also da.
Ja, das stimmt.
Es ist ja mehr oder weniger nicht eine Tagesreise, zumindest von uns aus nicht eine Tagesreise, von euch ja teilweise schon. Aber man kann in so kurzer Zeit etwas so Imposantes erleben, das finde ich schade, wenn man es noch nicht gemacht hat.
Also auf jeden Fall.
Wenn man eine Affinität für Wandern. Wenn du dann dort beim Winzer einkehrst und du probierst die Weine und du findest die Weine nicht unbedingt so brillant, sagst du das? Kannst du das zum Ausdruck bringen? Oder wenn du irgendwas Fehlerhaftes probierst, findest du es wichtig, sowas zu kommunizieren? Oder ist das dann unhöflich und du machst es nicht und behältst es für dich?
Also,
das finde ich immer eine schwierige Situation, weil wir haben eine Erfahrung auf der einen Seite. Und ist gut, wenn wir die teilen. Manchmal hilft es den Winzern. Aber die Art, wie man das machen kann, finde ich manchmal so schwierig.
Sehr, da gebe ich dir recht. Da tue ich mir auch immer schwer. Ich sage zwar immer, ja, das ist schon gut, wenn man das anspricht. Aber wenn man dann wirklich da sitzt und der Winzer sitzt vor dir und erklärt dir, wie großartig etwas ist und mit welcher Leidenschaft und dieses und jedes und dann sagst du ihm so, finde ich jetzt nicht so, das ist schon unangenehm. Ne? Also ich sag mal, wenn es wirklich fehlerhaft ist, sage ich da schon was.
Okay. Wie sagst du das? Sagst du, der hat jetzt eine Flüchtige?
Also Flüchtige zum Beispiel ist es natürlich schon, manchmal ist es ja auch eine Stilfrage. Ne? Also wenn es gut eingebunden ist, dann sage ich auch nichts.
Ja, natürlich.
Ja,
ist ja auch eine gewisse, eine Frage der Menge oder der Gegebenheit, genau. Des Stils des Weines. Und damit meine ich nicht nur Natural Weine. Also es gibt ja auch konventionelle Weine, die durchaus dadurch eine Bereicherung erfahren, weil es eine Spielart ist.
Genau, ja. Bin ich auch dabei. Was ich ganz schrecklich finde, ist Maus. Das kann ich wirklich nicht ab und da sage ich meistens auch direkt was dazu, weil das ist keine Stilfrage mehr. Also Maus ist Maus.
Aber kann verfliegen, oder? Da habe ich da Fehlinformationen. Ich hätte gedacht, es könnte sich geben. Es reguliert sich.
Ja, gab's auch schon. Ich glaube, es geht auch um die Menge, wie sehr man das schmeckt.
Auf die Mausart kommt's drauf an.
Auf die Mausart, auf die Fellfarbe. also man merkt das
ja. Was ist Maus, wenn ich für den Nachbarn fragen kann? Also weil jeder weiß es vielleicht nicht. Wir haben ja auch
das Mäuseln. Das ist eine Art von Brett, könnte man sagen.
Was ist Brett?
Brettanomyces, ein Bakterium, das im Keller festsitzt, das in vielen verschiedenen Weinen auch eher eine Stilfrage ist, wie zum Beispiel in Bordeaux, das Stallige, das Pferdestall, sagt man auch manchmal. Das ist eben so ein Geruch und Geschmack, das in manchen Weinen eben erwünscht ist, in gewissen Mengen. Und bei Maus ist eben eine andere Art von Brett, das eben eher unangenehm ist. Eigentlich unsauberes Arbeiten eben hervorsticht. Und da merkt man ja auch, also das ist das, wenn sich der pH-Wert im Mund verändert mit dem Maus, dann ist es noch unangenehmer. Also wenn du da eine schluckgroße graue Maus im Mund hast, und dann denkst du, okay, das ist unangenehm und trinkst einen Schluck Wasser dazu, dann ist es noch schlimmer.
Ja.
Was meinst du, hast du das mal ausprobiert?
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich durchlebe es gerade. Mhm. Ich bin halt so dummerweise jemand, wenn du mir sowas beschreibst, ich fühle das dann immer oder stelle mir das dann immer ganz heftig vor. Deswegen kann mir auch keiner irgendwas von Operationen erzählen, weil ich durchlebe die dann immer. Und so jetzt, ich war da gerade im Mäusekäfig mit drin.
Mhm, schön.
Und also bin da auch kein Riesenfan von, find's manchmal übertrieben und geh da gar nicht mit. Also tu mich da auch schwer mit. Aber wenn ich sowas dann direkt mit dem Winzer habe oder teilweise auch mit Lieferanten, tue ich mich auch schwer, das zu artikulieren und dann nicht gleich wie ein Nasenbär zu klingen.
Ja, das verstehe ich auch. Also ich habe mittlerweile beschlossen, dass ich das anspreche und dann abwarte, wie die Reaktion ist. Wenn man dann sagt, okay, nee, das stimmt nicht und das ist falsch und so, dann lasse ich es halt auch gut sein.
Ja. Wie gehst du damit um, wenn jemand bei dir in einer Weinbar, also auf der einen Seite sind so zwei Situationen, finde ich, wenn du Wein mit Brett hast, der wird als Kork deklariert. Kork ist klar, das ist ein Reklamation, könnte ein Reklamationsgrund sein. Das ist auch eine Frage, wie man es im Vorfeld deklariert hat, ob man das ausschließt, dass man zurücknimmt oder nicht. Aber wenn du sowas wie Brett hast zum Beispiel, das zum einen. Die andere Frage ist, wenn bei dir jemand sitzt und eine Sache, wie zum Beispiel Chablis ausspricht, korrigierst du den oder nicht? Oder Chianti, würdest du es korrigieren oder würdest du ihn damit alleine und weiterziehen lassen?
Ah, das ist auch schwierig.
Ist aber situativ abhängig, ich weiß. Also daher,
aber
es wäre ja irgendwo unsere Aufgabe, auf ja, der einen stimmt, Seite ja. das irgendwie richtig zu stellen, weil wir es wissen. Auf der anderen Seite ist sowas bevormunden. Da bin ich immer hin und her gerissen.
Da hast du vollkommen recht.
Wir Deutschen, beziehungsweise ihr Österreicher, sind ja die Einzigen, die ja so verkopft sind und es immer richtig aussprechen müssen. Mhm. In Frankreich kehrt sich da keiner drum, ob er Miami oder Miami sagt. Oder
das stimmt.
Woanders eben, ob sie in Amerika Chablis sagen oder Chablis. Da haben wir ja mehr oder weniger immer nur einen Stock im Rücken. Aber ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Und genauso darüber hin, also wenn Wein irgendwie ein Aroma hat, was nicht eingeordnet werden kann und dann als fehlerhaft dargestellt wird.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schwieriger Punkt und ich habe mich eigentlich bis jetzt immer geweigert, da irgendwas zu sagen. Also wenn jemand ein Chablis sagt, dann habe ich eigentlich auch nichts dagegen gesagt oder wie man es eigentlich ausspricht. Das einzige Problem ist dann, dass ich dieses Wort in dem zukünftigen Gespräch nicht mehr in den Mund nehmen kann, während ich mit dieser Person rede. Also ich kann ja nicht genau das wiederholen, was dieser Mensch sagt. Und wenn ich das dann richtig ausspreche, dann ist es auch irgendwie unangenehm.
Man entmündigt ihn ja dann im Prinzip.
Ja, genau.
Und das beim Zweiertisch geht das noch, wenn jemand alleine da sitzt, dann kann man das noch einfließen lassen, seine Ansprache. Aber wenn du jetzt einen Achter- oder einen Zehnertisch hast und dann ist einer der große Bär, der bestellen darf.
Ja, genau.
Und bestellt seinen Cheplist und du hältst seine Ansprache und deklassierst ihn dann in dem. Das ist schwierig.
Ja. Also ich glaube, ich würde es eher so stehen lassen, weil das ist vielleicht etwas, das keinem wehtut. Und wie du sagst, in Frankreich schert sich auch keiner drum. Solange man es versteht, ist das wahrscheinlich auch okay. Wichtiger ist es, glaube ich, dass das eigene Team das alles richtig aussprechen kann.
Weil das ja manchmal auch schwierig ist, wenn du jetzt Weine aus Griechenland hast oder aus, keine Ahnung, Griechenland geht vielleicht auch noch, wenn man das ja noch ganz gut lesen, aussprechen kann.
Aber ja, das stimmt.
Portugal ist manchmal schwierig.
Ja, oder wenn man, ich frage mich, auch wenn man neu ist im Weinbereich und wenn man kein Französisch kann.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie wir das alle gelernt haben, wie man von Romané und Chevrolet-Chabatin ausspricht.
Ja, ich habe auch mal im Weinhandel gearbeitet. Wir hatten im Lager jemand, der hat überhaupt kein Französisch gesprochen. Und dann habe ich das halt immer so ausgesprochen, wie man es liest, damit es lesen konnte. Mhm. Also sprich Cassagne Montrachet, damit sie es lesen konnten. Und dann habe ich mich da dummerweise so darauf trainiert, dass ich dann irgendwann selber so ausgesprochen habe. Es war dann voll peinlich, wo ich dann später in der freien Wildbahn war und ich hatte dann irgendwie eine Probe und dann kam mir dieses Kassakne über die Lippen und dachte ich, oh Gott, ey.
Ja, das stimmt.
Da läuft mir auch Gefahr. Das ist Kreativität bei der Weinansprache. Wie ist deine Weinansprache? Wenn du einen Wein beschreibst, hast du da einen Stil? Würde man dich da wiedererkennen, so wie man einen Koch beim Signature-Dish erkennen kann?
Ich denke tatsächlich gar nicht so drüber nach, wie ich Wein anspreche, aber ich glaube einfach auch durch den Court of Master Sommelier habe ich mir schon dieses Schema eingeprägt, das auch ein bisschen bleibt mit hier Früchte, Säure, Alkohol, Süße, Komplexität, Balance, Länge.
Aber das Ganze dann schon recht nüchtern oder auch gelegentlich mit Bildern oder Metaphern oder mit Vergleichen?
Gelegentlich auch mal mit Bildern und Metaphern. Aber da bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen Zeit. Wenn es eben darum geht, einen Wein zu beschreiben, dann wird es eben das Schema sein, was eben eingetrichtert oder im Kopf ist. Aber wenn man eben Gast vor sich hat, wo du weißt, okay, diese Weine trinkt er sonst, dann fügt sich das Bild auch zusammen, warum ich ihm diesen anderen Wein empfehlen würde, in einer anderen Sprache, in einer anderen Gewichtung vielleicht auch.
Wie fing das bei dir an? Wann hast du mit Wein angefangen? Hattest du so einen Weinmoment, wo du erwacht bist?
Wie fing das bei mir an? Das ist, also tatsächlich nicht unbedingt ein Weinmoment. Es war eher ein Moment mit Menschen. Also ich habe in meiner Laufbahn viele Lehrer und Mentoren gehabt, die zufälligerweise alle was mit Wein zu tun hatten. Und das fand ich so spannend, einfach sich mit einem Thema zu beschäftigen, das überhaupt nichts mit einem selbst zu tun hat und sich da so reinzufuchsen. Ist schon, also eine Gastronomie ist ja manchmal diese klassische Laufbahn von wegen Kommi und dann Chef de Rang und dann irgendwie Restaurantleiter und dann vielleicht stellvertretende Hotelmanager und auch Hotelmanager. Ist ein bisschen dieses Karrierethema und das fand ich irgendwie nie alles so ansprechend. Und Sommelier war einfach so außen vor. Du bist halt Sommelier. Du hast eine gute Stellung, aber das ist jetzt auch nicht so ein Karrieregeil-Ding. So, hast halt dein Ding gemacht. Bist irgendwo manchmal auch ein bisschen Einzelkämpfer, aber dafür hast du dein eigenes Reich gehabt und das fand ich irgendwie ganz spannend.
Ja. Also hattest du auch Vorbilder?
Ja,
wenn du sagst, da gab es Personen, die ich, also Jan auf der einen Seite, klar, hattest du erwähnt schon, wer war noch dein Vorbild? Wen fandest du prägend, wen fandest du interessant, wer hat dich beeindruckt?
Also gestartet habe ich meine Laufbahn ja auch bei den Obauers. Und da hat zu der Zeit auch Alex gearbeitet, Alex Koblinger.
Stimmt, ja.
Und das fand ich super faszinierend. Ich war da 1,5 Jahre und in diesen 1,5 Jahren hat er seinen Master gemacht. Und da war ich eben live dabei, wie er seine ganz normale Teilschicht im Restaurant hatte, am Nachmittag dann für seinen Master gelernt hat, am Abend dann zu sich heimgefahren ist. In der Zeit hat er auch sein zweites Kind bekommen. Morgens dann joggen
Boah,
gehen
krass.
und dann wieder lernen und dann wieder Schicht und dann wieder lernen und dann wieder Schicht. Und also diese Disziplin, das hat mich so beeindruckt. Ja, also es ist auf jeden Fall auch einer, ist auf jeden
Wow,
Fall auch
ja.
mein Mentor irgendwo. Ja, es gibt schon
Stark.
besondere Menschen in unserer Branche, würde ich jetzt mal sagen.
Was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten?
Ich würde sagen, viel ausprobieren, viel Wein probieren, am besten nicht zu schnell in eine hohe Position gehen. Also, ich hatte das Glück oder das Pech, wie auch immer, nie als Kommi gearbeitet zu haben. In dem Moment fand ich das wahrscheinlich ganz gut, aber jetzt, rückblickend, würde ich mir raten, als Kommi anzufangen, wirklich. Das macht so
Finde
viel
ich ganz
Sinn.
wichtig. Ist ein ganz toller
Ja,
Gedanke, ja.
das ist so
Man
wichtig.
wird zu schnell zu erfolgreich und genau dieser
Ja,
Baustein fehlt einem. Manchmal in der Demut auch.
genau.
Auch in der Ruhe finde ich, etwas lernen zu dürfen.
Ja,
Wenn du gleich
absolut.
Chef bist, dann musst du es gleich können.
Genau.
Aber du hast nicht die Ruhe, es dir anzueignen.
Ja.
Und du bist entspannter und vor allen Dingen finde ich, du hast auch länger Ziele und kannst die Ziele definieren, anstatt da gleich reinzurutschen.
Absolut. Und ich meine, wenn man gut ist, kommt man eh früh genug in die Führungsposition.
Ja.
Und dann, wenn man dann die Option hat, selber ein Kommi zu haben, ist es schön, wenn man die Möglichkeit hatte, selber Kommi zu sein, damit man weiß, was man richtig macht oder was man nicht mehr macht.
Super Gedanke.
Ja, also das wäre auf jeden Fall noch schön gewesen, mit einzuplanen in meiner Laufbahn.
Gibt es irgendeine Person, mit der du gerne mal ein Glas Wein trinken würdest? Entweder aus der Branche oder fern der Branche, tot oder immer noch am
Tot oder
Leben?
lebendig? Das musst du mir dann auf jeden Fall auch
Genau.
beantworten. Ich glaube, es kommt auf die Menge an. Also wenn ich ein Glas Wein trinken sollte, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, einen schönen weißen Burgunder, irgendwas Großes, keine Ahnung. Würde ich, glaube ich, gern mit der Frau Merkel ein Glas trinken. Aber auch nicht mehr.
Weil muss ich nachfragen, warum beschränkt, also sie hat ja leidenschaftlich Wein oder trinkt gerne Wein, laut der Äußerung einiger und warum nur ein Glas? Weil die Gespräche dann zu ernst werden oder zu
Na, das glaube ich gar nicht. Also ich habe eine sehr hohe Achtung vor ihr und ich weiß nicht, wenn man also ich möchte auf jeden Fall das Gespräch zum Beispiel auch im Kopf behalten und nicht dann irgendwann nicht mehr so ganz wissen, um was es geht und ja, genau, so ungefähr.
Ja.
Auf der anderen Seite glaube ich, wenn ich mehrere Gläser Wein trinken könnte, würde ich, glaube ich, ich habe letztens fast ein Buch von Camus gelesen. Ich glaube, dann würde ich mir den auch suchen,
Wow.
weil erfahrungsgemäß tendiere ich dazu, viel zu diskutieren, wenn ich viele Gläser Wein hatte. Und ich glaube, mit
Oh,
ihm geht
schön.
es ganz gut.
Wow, super.
Das stelle ich mir spannend vor. Vielleicht weiß man dann auch nicht mehr alles am nächsten Tag, aber gut war es
Ma
wahrscheinlich.
manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so, manchmal ist es auch vielleicht auch gar nicht so wichtig, aber dieses Gedanken tragen und sich da so reinarbeiten, das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant. Und da muss man nicht mehr alles
Ja,
wissen. Es sind ja manchmal die
das
Ebenen, die
ist.
man dann diskutierend beschreitet.
Ja, das ist schon schön, manchmal so einen Abend, da hast du irgendwie eine Flasche Rotwein da und da hast einen Gesprächspartner, mit dem du dich einfach so in irgendwelche Sphären begibst bei den Gesprächsstoffen und ist einfach großartig. Machst noch eine Flasche auf.
Ja.
Manchmal ist es an manchen Tagen alles, was man will und alles, was man braucht.
Diese Gedankenlosigkeit dabei, also im positivsten aller Sinne, dass man auch den Wein nutzt, um geistesfrei zu werden oder grenzenfrei oder also raus aus den eigenen Gedankengrenzen oder dem Alltag so ein bisschen, ja. Geht mir genauso, kann ich nachvollziehen. Schöner Gedanke. Ja. Ich habe die Frage ja schon öfters beantworten können dürfen und habe dann unter anderem auch schon Schriftsteller benannt und Auguste Escoffier oder Ibrahim Savarin. Würde ich auch alles total gerne, finde ich tolle Gedanken. Was mich im Augenblick jetzt gerade super reizt, ist ein Künstler, der wahnsinnig erfolgreich ist, weil ich manchmal, wenn ich Künstlern begegnet bin, auf irgendeiner Ebene, keine Ahnung, Bono von U2 oder Mick Jagger oder Nick Nolte, dann hatten die so eine ganz eigene Aura. Und dann so jemanden zu nehmen, der super, super erfolgreich ist und den über eine Flasche oder zwei Flaschen versuchen können zu spüren. Also was die Aura ausmacht, was die Gedanken ausmachen, dann auch nicht dieses, also über, hinter diesen nach außen präsentierten Menschen zu schauen. Und das ist mir eigentlich egal, wer das
einfach tiefer kennenzulernen ist
oder irgendwie, ja, richtig. Also wo da die Verträumtheit, die Tiefe oder sonstiges schlummert und keine Ahnung, so irgendwie so ein Weltstar wie Madonna oder sowas. Ich weiß nicht, ob die aufgesetzt oder nicht aufgesetzt ist oder ich fand so manche Begegnungen damals jetzt wie mit Bono, fand ich total berührend, weil da so ganz viel Feinheit schlummerte, fand ich. Oder damals kam eben Nick Nolte bei uns ins Restaurant. Du hast die Energie richtig im gesamten Raum gespürt. Das war also, ich war da nicht so star-affin.
Ja.
Und dann meinte ich dann zu irgendeinem Mitarbeiter, irgendwas ist hier anders und so. Und dann hat er mich eben aufgeklärt, dass das dann Nick Nolte. Und ich, ach, okay, wow. Und du hast das richtig, dieses so wie vibrierende Energie. Klingt das doof, wenn ich das so sage?
Nee, überhaupt nicht. Ich verstehe es absolut.
Okay, und dann, das fand ich großartig. Und sowas dann mit Ruhe und mit Zeiten, auch ohne diese Ehrfurcht, die man dann vielleicht irgendwie hat, zu spüren, das finde ich großartig. Also das wäre so mein nächster Trinkpartner. Und was dann trinken würde?
Das ist die nächste Frage.
Ja, wahrscheinlich in der Tat Champagner.
Schön.
Also ich finde, dass Champagner eine eigene Stimmung auslöst und so eine gelöste, oder Schaumwein im Allgemeinen, vielleicht sogar einen deutschen Sekt und dann was mit Anspruch, mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer gewissen Feinheit, das löst so dieses Gigern aus. Und wenn du sowas bei so einem Menschen dann auslöst, dieses leichtfüßige Gigern, das ist, glaube ich, eine schöne Situation, eine schöne Stimmung. Also nicht das Melancholische, was vielleicht ein Burgunder oder was vielleicht ein Rioja auslöst und auch nicht dieses Strukturierte, was ein junger Bordeaux oder ein Blaufränkisch auslöst, sondern eben so dieses Gigern. Also da wäre ich. Was würdest du?
Bei Camus würde ich, denke ich,
bei Camus, genau.
Also was Rotes, denke ich auf jeden Fall. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass er eigentlich gern rot getrunken hat, aber auch nicht zu komplex, also eher was Weicheres. Irgendwas ist auch, nee, nicht zu viel Struktur, nicht zu viel Feinheit auch. Nicht zu filigran, also schon ein bisschen was Ausladenderes, Weicheres. Also ich kann mir schon Toskana gut vorstellen.
Ja,
vielleicht doch auch Richtung Rioja gehend. Ja, sowas in die Richtung.
Finde ich zum Beispiel auch unterschätzt Rioja. Also, weil es so bekannt, so total präsent ist.
Ja.
Aber es gibt auch jetzt mit dieser Neuentwicklung, die es dort gibt. Also, es gibt, ich fand den Gedanken vorhin ganz gut, die traditionellen Weinregionen einfach nochmal zu betrachten und sich selber da wieder zu finden oder selber zu identifizieren, was zu einem passt, was nicht zu einem passt und nicht immer mehr oder weniger das zu machen, was alle machen. Und sich selber dazu finden. Welcher Wein wärst du, wenn du im Wein wärst?
Ich habe vor, ich glaube, 10 Jahren tatsächlich schon mal diese Frage gehabt in einem Interview. Und damals habe ich Blaufränkisch gesagt. Und ich glaube, da bleibe ich auch.
Ja.
Ich habe das damals so erklärt und ich glaube, damit kann ich es immer noch erklären. Ich bin nicht die lauteste Person. Aber wenn man wie auch der Blaufränkisch, würde ich sagen, nicht die lauteste Person oder nicht der lauteste Wein ist. Wenn man den aber Zeit gibt und vor allem Raum und wenn man sich damit beschäftigt, Es ist ein ganz toller, toller Wein und ein sehr tiefer Wein. Und so würde ich mich wahrscheinlich auch irgendwo beschreiben. Man muss mich wahrscheinlich auch irgendwo kennenlernen, um mich zu verstehen.
Das Schöne beim Blaufränkisch, deswegen kann ich das nachvollziehen, er hat eine gewisse Grundattraktivität, aber den Tiefsinn bekommt man erst mit Zeit zu spüren. Mhm. Also so würde ich das sehen, daher toll. Mhm. Aber wenn du dann so mit Angela Merkel oder mit Camus einen Wein trinkst, ist das situationsabhängig? Also brauchst du, um dich selber im Wein zu fallen zu lassen, irgendwas Situatives? Musst du eine Luftfeuchtigkeit haben, eine bestimmte Raumtemperatur, ein bestimmtes Licht, eine Tageszeit, also vor morgens um 8 oder abends nach um 8 oder irgendwas zu essen dazu? Oder kannst du immer sofort auf 100 gehen?
Also ich glaube, wenn ich tatsächlich ein Glas Wein trinken soll, bräuchte ich schon einen körperlichen Moment, wo es passt. Ich könnte jetzt nicht um 8 Uhr morgens ein Glas Wein trinken. Ich merke es auf jeden Fall bei mir sehr deutlich, wenn ich was Alkoholisches trinke, wo es zeitlich noch nicht passt, dass es ganz schnell in den Kopf geht. Ja, also vorher was gegessen und dann nicht zu früh. Also jetzt ist so ungefähr der Zeitpunkt, wo es okay ist, aber ja, sowas in die Richtung. Aber wenn es um das Psychische geht, glaube ich, kann ich mich sehr schnell da einfassen. Das ist da braucht es, glaube ich, nichts Besonderes.
Solo-Trinker oder Kombinierer?
Ich gerne singulär. Da kann man sich nochmal anders mit dem Wein befassen, weil wenn man Essen dazu hat, auch natürlich schön, aber wenn es wirklich der Fokus auf den Wein liegt, dann gerne singulär.
Jetzt hast du gerade ein relativ großes Projekt mit der Weinbar, was ja in der Anfangsphase auch nach 2 Jahren noch ist. Hast du sonst noch irgendwie Ziele, Wünsche, Gedanken, wo du sagst, das habe ich mir vorgenommen?
Also ich bin jetzt erstmal sehr zufrieden mit der Weinbar. Ich bleib da jetzt auch erstmal, weil da noch so viel ist, was man eben tun kann. Jetzt von verschiedenen Projekten, Feiern oder wie gesagt, hier die Ausbildertätigkeit, was ja auch, denke ich, immer wichtiger wird, wenn man unsere Branche aktuell anschaut, ist das auf jeden Fall eine sinnvolle Möglichkeit, da entgegenzuwirken. Aber ansonsten, wenn es um weitere Geschäftsarten geht, bin ich, glaube ich, erstmal zufrieden, so wie es ist.
Ich habe so mit dir gefühlt, liebe Diva. Du hast einen ähnlichen, eigentlich Schaffens- und Lebensweg wie ich. Lange als Sommeliere tätig, war ich auch. Und dann die eigene Weinbar. Und die ersten 2 Jahre sind richtig knochenhart. All die Fehler, die man macht, all die Überraschungen, die man erlebt. Ja, gerade mit deiner Eröffnung, du hast es ja geschildert. Es ist katastrophal. Aber es macht Spaß und man merkt dann relativ schnell, warum man das macht. Und das merkt man bei dir. Das merkt man am Erzählen, das merkt man an deiner Lebendigkeit, an deiner Begeisterung. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und ganz viel Spaß mit deinem eigenen kleinen Projekt. Und ich hoffe, dass es gigantisch in Nürnberg ankommt und richtig gut angenommen wird. Vielen Dank, dass du deine Erfahrung, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast, dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast und dass du unser Gast warst. Und auch ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiovini, Schlumberger und natürlich dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Sie sind an unserer Seite. Sie sorgen dafür, dass ich nicht jede Woche Klingen putzen muss und wahrscheinlich irgendwelche Ernährungsergänzungsmittel anpreisen muss, sondern ich kann das vorstellen, was mir am Herzen liegt. Wein. Wein, hin und wieder mal ein Cognac, aber zumindest etwas Berufsbezogenes. Und ich finde es auch schön, dass ganz besondere Weine ausgewählt werden, die ich euch hier präsentieren darf. Wenn ihr dazu Anregungen oder Wünsche habt, gebt mir ein Zeichen. Oder allgemein, schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Wünsche, irgendwelche Gedanken habt, irgendwelche Ratschläge, irgendwelche Kritiken oder auch wenn es euch gefällt. Und wenn es euch besonders gut gefällt, wäre ich super froh, wenn ihr uns bewerten könntet, wenn ihr uns damit helfen könnt, noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Wenn ihr uns folgen möchtet, wenn ihr einfach bei uns seid, auf Instagram, hier bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr es hört und wenn ihr uns ein Like schenkt. Vielen Dank dafür. Denn dank dessen und dank der Schlumberger Gruppe, darf ich sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Und wir komplettieren unseren Deep Dive Kalifornien der kommenden Woche mit keinem geringeren als Sebastian Höpfner aus dem 3-Sterne-Restaurant Rutz in Berlin und der AVA Lodi. Und ich wette, du hast relativ wenig von Lodi gehört, wahrscheinlich aber schon öfters getrunken. Es ist eine der Regionen, die als Hidden Treasure geführt werden. Großartige Produzenten haben sich dort regelrecht zurückgezogen, um ihre Ruhe zu haben, kreativ sein zu können und einzigartige Weine zu produzieren. Wir verkosten sehr außergewöhnliche Weine, von denen du wahrscheinlich noch nichts gehört hast, beziehungsweise die du nicht nach Kalifornien gedanklich stecken würdest, und du darfst überrascht sein. Also, nächste Woche Deep Dive Kalifornien, Lodi mit Sebastian Höpfner.
Mein Name ist Martin Dunge. Ich bin Inhaber, Gastgeber und Sommelier im Hotel St. Peter mit dem Weinstockwerk in Nürnberg und hatte das Glück, schon vor längerer Zeit über den gemeinsamen Bezug zum Wein die Farben kennenzulernen und auch sehr schätzen zu lernen. Nicht nur vinophil, sondern wirklich auch freundschaftlich. Auch wenn sie mir wahrscheinlich nie verzeihen wird, dass ich an einem ihrer ersten Wein-Pop-Up-Abende aus der von ihr mühselig kuratierten Weinkarte dann doch nur 2 Gin Tonic bestellt habe. Das werde ich mir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag anhören müssen. Nichtsdestotrotz waren diese Pop-Up-Abende ein sehr erfolgreicher Start zur Gründung der sehr wichtigen für Nürnberg und auch unglaublich schönen 075 Weinbar, die für uns alle und für viele, besonders für mich, zweites Zuhause geworden ist, mit sehr schönen Abenden und einem endlos langen Versackens in dieser. Difan ist nicht nur ein toller Mensch, sondern auch ein sehr ehrgeiziger Weinliebhaber mit einem unglaublich großen Wissensdurst. Das merkt man vor allem auch, wenn man sich ihre Weinkarte ansieht, da diese einer ständigen Änderung unterlegen ist. Mit dem einzigen Fokus, da geht es jetzt nicht um gefundene Fingerabdrücke einer einzelnen Region, einer Weinsorte, eines Terroirs oder irgendwas, sondern bei Difan geht es einzig und allein. Es wird ausgeschenkt, neu gefunden, neu verkostet, begründet. Alles, was qualitativ einen wirklichen Anspruch hat, richtig gut gemacht ist, toll ist. Und da geht es nicht nur um die großen bekannten Namen, sondern alles, was die Weinwelt hergibt. Und Difan hat da einen unglaublichen, ein bisschen nerdigen Anspruch im positivsten Sinn gemeint, dass sie wirklich akribisch Dinge sucht, die einfach richtig schön gemacht sind. Guter Wein, Bezug zur Natur, Bezug zum Winzer, kein kommerzielles Zeug, das es an jeder Ecke gibt, sondern man merkt wirklich, dass die von eine ganz tiefe, genussvolle Leidenschaft zu Wein hat, zu dem Produkt, zu den Menschen, die dahinter stehen und auch zu der ehrlichen Landwirtschaft an sich. Also alle Weine, die sie macht, sind naturbezogen, sind ehrlich gemacht, naturweiner Wein. Und das macht die 075 für unsere gesamte Region ziemlich unvergleichlich und auch sehr besonders. Beste Grüße aus Nürnberg. Und ich hatte schon erwähnt, dass die Fahnen für die Stadt und für unser Weinleben unersetzbar sind.